Hallo Tina.
Hi Henning, na, wie ist?
Ja, ganz gut. Unsere erste Folge im neuen Jahr. Wir wollen heute mal etwas anders beginnen. Wir steigen nicht direkt in unser heutiges Thema ein, sondern wir wollen uns nochmal HörerInnen-Feedbacks widmen, die wir zu unseren letzten Folgen bekommen haben.
Genau, zum Beispiel kam zur Folge Pflegeberatung mit Dorothee Lebeder eine kleine Ergänzung. Die Ergänzung hat mir eine Person geschickt, die sagt, dass sie es so empfindet, dass im Podcast es manchmal so klingt, als wäre Supervision in der Pflege kaum etabliert und betont dann auch nochmal, es gibt in der DGSV Personen und Gruppen, die sich mit dem Thema Pflege beschäftigen. Es gibt zum Beispiel RepräsentantInnen für den Bereich Supervision im Gesundheitswesen. Genannt wurden da auch Personen wie zum Beispiel Johanna Ebinger. Und dass es auch eine Intervisionsgruppe gibt zu Supervision im Gesundheitswesen. Jetzt ist für mich aber die Frage offen, was ist implementiert oder also wann kann man von etabliert sprechen? Und tatsächlich davon ausgegangen sind, dass in dieser Gruppe überwiegend Personen sind, die im Bereich Psychiatrie, Psychologie, also eher in Verbindung mit dem Bereich der psychiatrischen Pflege, tätig sind und weniger aus dem allgemeinen Pflegebereich. Und deswegen haben wir das, so verstanden. Aber das mag auch falsch sein. Also das kann auch sein, dass das nicht stimmt. Das war jetzt unsere Annahme. Und Dorothee sagt dazu, es gibt über 5 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland und alle müssen mindestens einmal im Jahr das Pflichtprogramm Pflegeberatung absolvieren. Da braucht es einfach noch eine ganze Menge mehr Supervision, dass wir überhaupt von implementiert oder sogar von etabliert sprechen können. Ja, vielleicht können dann Einzelne, die auch Beratung oder Supervision in der Pflege anbieten, dazu auch noch mal eine Rückmeldung geben. Wie ist es denn unter den SupervisorInnen, die uns hören? Wie erleben sie ihr? Wie erlebt ihr das?
Ja, das würde ich spannend finden.
Genau, und dann gab es mehrere Rückmeldungen tatsächlich zu der Folge mit Astrid Schreihö, Coaching und Supervision. Ich habe jetzt hier mal zwei rausgesucht und da auch nur kleine Aspekte, die ich gerne kurz vorstellen würde. Das eine kommt von Veronika, die fand die Folge sowohl akustisch als auch inhaltlich ziemlich herausfordernd. Das tut mir leid mit der Akustik, aber ich nehme das auf jeden Fall nochmal mit und wirke da nochmal mehr darauf hin, dass bei der Aufnahme der Ton schon ausreichend gut ist. Die inhaltliche Herausforderung betont sie nochmal und sagt, sie spricht uns ihre Bewunderung dafür aus, dass wir beide zu jedem Zeitpunkt freundlich und wertschätzend zu hören waren, auch wenn die Aussagen der Gesprächspartnerin zum Teil widersprüchlich und haaresträubend waren. Henning, was denkst du?
Ja, also erstmal danke für das Feedback zum Ton erstmal. Genau, da würde ich mich dir anschließen und um Nachsicht bitten, weil wir da in der Regel keinen Einfluss drauf haben. Wir wirken darauf hin und werden weiterhin darauf hinwirken, aber wir können natürlich niemanden anweisen, sich ein teures Mikrofon zu kaufen. Zu dem inhaltlichen Feedback, also danke, das hat mich gefreut und uns ist es ja wichtig, auch kontrovers mit unseren Gesprächspartnerinnen möglicherweise zu diskutieren. Und wir sind da überhaupt nicht immer einer Meinung. Und für uns gehört es aber, glaube ich, zur Rolle auch dazu, wertschätzend zu sein. So, ja, das ist also, glaube ich, Aufgabe von einladenden PodcasterInnen, zumal wir angewiesen sind auf unsere Gästinnen. So. Und ich hatte aber also für mich persönlich kann ich nochmal sprechen. Also, ich habe bei vielen Sachen war ich nicht einer Meinung mit unserer Gästin, das war für mich aber in Ordnung.
Ja, so würde ich es auch sehen. Also ich glaube, ich habe ziemlich deutlich gemacht, dass ich an vielen Stellen eine andere Position habe, und ja, ich würde da zustimmen. Es ist ja auch ein Teil unserer Profession oder unseres professionellen Auftretens, dass wir den Diskurs so führen, also dass wir zugewandt bleiben als Mensch, also uns als Menschen weiterhin begegnen und als Menschen auch wertschätzen und die Würde bewahren, aber durchaus auch eine andere Position vertreten. Und wenn uns das gelingt und das sich auch transportiert über den Podcast, dann bin ich sehr froh. Ich habe manchmal Sorge, dass es nicht gut gelingt, aber in diesem Fall scheint es zumindest in der Wahrnehmung dieser Hörerin gelungen zu sein.
Mir ist also durch diese kontroverse Diskussion, mir dient das auch immer dazu, meine eigene Position nochmal nachzuschärfen. Also ich war da in Bezug auf beispielsweise Unterschied, Coaching und Supervision nochmal klarer.
Das finde ich ganz interessant, dass du das jetzt sagst, weil ich würde gerne noch etwas vorlesen, was eine Namenskollegin von mir geschrieben hat. Tina schreibt zur Folge Coaching und Supervision, dass ihr der Unterschied zwischen Supervision und Coaching durch die Folge nach wie vor nicht ganz klar ist. Sie teilt aber die Ansicht, dass wir weniger unseren KlientInnen erklären müssen, was wir da tun und wie wir arbeiten, als vielmehr uns selbst. Denn diese haben in erster Linie Unterstützungsbedarf und möchten sich auf die Qualität unserer Arbeit verlassen können. Sie ist der Meinung, dass Supervision insgesamt mehr Marketing braucht, um eben nicht hinter dem Coaching zurückzustecken, und findet, dass Supervision in den aktuellen Zeiten, sie schreibt hier wörtlich, in denen unsere Demokratie erodiert, umso wichtiger, aktueller und notwendig ist. Und sie sieht in ihrem eigenen beruflichen Umfeld, dass sowohl Teams als auch Führungskräfte Supervision nötig hätten, weil es Strategie, Rahmen und Rollenerwartungen seitens der Organisation oft mangelt. Und da ist sie ganz bei Frau Schreiöck und sagt, Führungskräfte sehen sich komplexen Anforderungen gegenüber, die sie so nicht vollends bewältigen können. Und dafür erhofft sie sich vor allem durch Supervision mehr Klarheit.
Also ich bin also das kann ich ja noch mal kurz anführen in Bezug auf meine Position, muss ich erklären, was ich da tue, noch mal klarer geworden. Also ich bin habe eher die Position, dass ich es erkläre, also ob ich jetzt Supervision oder Coaching mache im Vorfeld. So, ich finde das aus einem partizipativen Gedanken heraus wichtig. Das heißt nicht, dass man das detailliert und ins kleinste Detail, aber die für mich wesentlichen Unterschiede lege ich dar.
Ich glaube, das würde ich auch so sehen. Also es geht mir auch eher so darum, dass wir den Diskurs natürlich fachintern führen, über die dezidierten Unterschiede und auch Gemeinsamkeiten und Schwierigkeiten und wie auch immer. Aber dass ich doch transparent meinen SupervisantInnen oder KundInnen, KlientInnen, wie wir sie jetzt auch immer nennen wollen, bin in dem, mit dem, was ich da tue. Ja.
Ja. Also, und zum Thema Führungskräfte nochmal, da ist mir nochmal zu eingefallen. Also ich möchte nochmal die unglaublichen Herausforderungen betonen, denen Führungskräfte im sozialen Bereich ausgesetzt sind.
Absolut, da bin ich absolut bei dir.
Ich sehe da keinen Unterschied zur Wirtschaft in der Belastung.
Ganz genau. Ja. Dann haben wir noch eine sehr ausführliche Rückmeldung bekommen von Steffen zufolge mit Ronny Jahn zu Grenzen. Er hat sich sehr viel Mühe gemacht, uns ein ausführliches Feedback zu schreiben. Und da möchte ich nur ein paar Aspekte heute draus vorlesen. Er hat nämlich begonnen damit, dass er gesagt hat, er hätte eine Irritation gehabt und hat dann noch mal geguckt, was ist eigentlich die Irritation und wo kommt die denn her? Er war, sagt er, etwas verwirrt, verärgert und irgendwie angefasst. Und ausgelöst wurde das ein bisschen durch die Frage, welchen Auftrag habe ich eigentlich als Supervisor? Und dann ist ihm aufgefallen, dass er noch nicht so sehr viel über seine Seite des Dreiecks im Dreieckskontrakt nachgedacht hat. Und insbesondere das Beispiel von dir, Henning, mit dem, also in der Folge hattest du ein Beispiel genannt, ne, wo in einer Supervision in einer Kita haben Kinder in den Sandkasten gepinkelt und dir ging es jetzt darum, wie wird damit umgegangen und du warst nicht so richtig einverstanden damit, wie das dort gelöst wurde. Und Ronny hat dann gefragt, warum du dann die Entscheidung im Team nicht korrigiert hast. Und dann hast du dich sehr deutlich positioniert, also erstmal in dieser Folge, ne, dass du gegen Kollektivstrafen bist. Und dass das auf jeden Fall gegen deine Überzeugung geht. Der Steffen hat sich dann ein bisschen gestört an dem Begriff der Korrektur und er hängt das auf eigentlich an systemischen Grundsätzen der Wirklichkeitskonstruktion. Also, ne, das ist so ein bisschen die Frage dahinter, was steht uns zu, ne? Sind wir befugt, sozusagen andere zu korrigieren, die dann ja in ihrer Arbeit, ihren Entscheidungen, also Rechnung tragen müssen, die ja dafür Verantwortung übernehmen müssen, was sie da tun. Und das fand ich einen ganz interessanten Punkt, deswegen wollte ich das gerne auch nochmal hier zur Verfügung stellen. Er sagt nämlich, man muss doch den Raum offen halten, dass das Team sich auch ganz anders entscheiden darf. Und ich kann doch nicht sagen, das ist falsch. Wenn ich korrigiere, dann bedeutet das doch, dass es eine Wahrheit gibt, die ich verstanden habe und die anderen nicht. Und meine Intervention dient dann dazu, dass die anderen die Wahrheit auch verstehen. Und das widerspricht meinem systemischen und gestaltpädagogischen Denken. Wenn ich das mit der Wahrheit ernst nehme, dann befinde ich mich doch in der Fachberatung und nicht mehr in der Supervision. Eine Lösung für das SupervisantInnensystem kann ja nur das System selbst finden, denn sie müssen das Ergebnis auch umsetzen und verantworten. Hinzu kommt, ich selbst habe ja gar keine Fachlichkeit im Feld. Und genau das ist doch meine Stärke. Ich kann Dinge hinterfragen, Resonanzen anbieten. Meine Fachlichkeit ist die Supervision, das Schaffen eines Reflexionsraums, in dem Personen über ihr Handeln nachdenken können. Ich kann diese Menschen nicht belehren. Meine Grenze würde ich dann so verstehen, dass ich Aufträge ablehnen kann, weil ich die Grundprinzipien oder die Handlung der Organisation nicht teile. Oder ich kann aussteigen, wenn ich mit den Werten des Teams nicht mehr übereinstimme. Das sind aus meiner Sicht die Optionen, die mir zur Verfügung stehen. Und ich finde das eine ganz interessante, ja, eine ganz interessante Argumentation, der ich auch gut folgen kann. Und ich frage mich dann, aber gleichzeitig machen wir es uns dann zu einfach? Also was tun wir denn, wir SupervisorInnen, bei Grenzverletzungen? Wie gehen wir denn mit pädagogischen Grenzverletzungen um, wenn wir sie sehen, wenn sie auftauchen, wenn sie leise, latent auftauchen? Was machen wir dann? Wenn wir diesem Grundsatz, dieser Haltung sehr rigide folgen, was machen wir dann, Henning?
Ja, fand die Mail total super und total anregend, hat ganz viel in mir ausgelöst. Also das Erste, was mir auffiel, es gibt ja einen Unterschied in Belehren und Konfrontieren. Und Konfrontieren sehe ich schon in meiner Aufgabe als Berater, als Beraterin. Das ist ein wesentlicher Teil von Beratung. Und es ist natürlich die Frage, wie ich das dann mache. Da würde ich erstmal einen Unterschied machen. Das Zweite ist, es ist das Wichtige am Anfang, wenn solche Situationen in der Beratung auftauchen, und da gehe ich ganz mit der Rückmeldung, ist den Raum offen halten und vor allem zu hinterfragen, wie ist denn das Team jetzt zu der Entscheidung gekommen, was ist daran herausfordernd, welche latenten Dinge stehen da, also welches Teambedürfnis der Einzelnen steht im Vordergrund, die Maßnahme so umzusetzen, wie es in diesem Fall war. Das finde ich alles wichtige supervisorische Fragen, die es zu klären gilt. So. Und das glaube ich auch vor einer Konfrontation. Ich wäre dann immer erst eher bei Rogers, also empathisch nachzuempfinden, was ist los im Teamraum, sage ich jetzt mal. Und gleichzeitig bewegen. Das nächste ist, wir befinden uns in der Supervision auch in einem rechtlichen Rahmen. Und der ist eine demokratische Grundbasis in unserem rechtlichen System. Und auch das kann ich wertschätzend konfrontierend anfragen, also wenn Grenzverletzungen da sind. Das schließt überhaupt nicht aus, dass ich anerkenne, dass ich und das Team in dem Augenblick unterschiedlichen Wahrheiten haben und unterschiedliche Interpretationen. Und es gibt ja durchaus die Möglichkeit, auch als Supervisor dann die eigene Position zur Verfügung zu stellen, eigenes Unwohlsein zur Verfügung zu stellen, warum auch immer, und dann mit dem Team wertschätzend zu verhandeln und zu streiten. Das ist durchaus eine Möglichkeit in der Beratung.
Das kommt dann natürlich darauf an, wie tragfähig die Beziehung ist, ne? Das kann ja auch als Angriff oder als Kränkung empfunden werden. Also das, ich finde das auch echt sehr, sehr schwierig. Also für wen tritt man dann ein, ne? Katharina Grüning würde jetzt argumentieren, für die Schwächeren, die sich nicht selbst vertreten können und die nicht anwesend sind in diesem Raum, muss man eintreten, um die auch zu schützen, wenn es niemand anderes tut. Und da bin ich bei dir, die Supervision ist kein rechtsfreier Raum. Und auch hier gelten ja die ethischen Grundlagen pädagogischer oder sozialer Arbeit und auf die können wir hinweisen. Und dann geht es nicht mehr so sehr um eine Wirklichkeitskonstruktion, sondern dann geht es um ethisches Handeln. Es besteht nämlich sonst, glaube ich, die Gefahr, dass in diesen Supervisionssitzungen Teams oder Einzelne aus Teams Handlungen legitimieren, die nicht legitim sind. Und dann Grenzverletzungen, also mit Hilfe von pädagogischem Jargon, durchgezogen werden und man ist sozusagen dann, wenn ich es nicht konfrontiere als Supervisorin, ist man beteiligt an dieser Konstruktion und dann bin ich auch daran beteiligt, was daraus folgt. Wenn ich es nicht konfrontiere, nichts hinzufüge, nichts entgegensetze, dann mache ich mich sozusagen unter Umständen mitschuldig, wenn daraus eine Handlung resultiert, die Schaden anrichtet bei KlientInnen, bei Kindern oder anderen Schutzbefohlenen, Personen, die mit weniger Macht ausgestattet sind.
Ja, wäre ich voll bei dir. Also ich denke gerade auch, also über die Supervision hinaus, also es wurde auch das Thema Fachberatung angesprochen. Also eine Fachberatung im Sinne von, also im Kinderschutz geht ja überhaupt nicht ohne auch Positionierung. Und ich finde das wichtig nochmal, das wäre nochmal eine spannende Folge, auch nochmal generell diese Schnittstelle zwischen Fachberatung und Supervision. Das lässt sich ja gerade in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, war der Fall, nicht immer so klar trennen und in der sozialen Arbeit, weil ja viele Fragen auftauchen, die dann manchmal auch Fachberatungsthemen berühren. Und
Klar.
wenn ich ein ambulantes Team begleite in der Supervision oder ein Jugendamtsteam und die stellen einen Fall vor und bei mir läuten die Alarmglocken, dass da Anhaltspunkte für Kindeswohlgefährdungen sind, dann stelle ich, wenn das Team nicht selbst drauf kommt, was ja in vielen Fällen so ist, stelle ich das natürlich fachberaterisch zur Verfügung oder frage das an, dass mir das gerade in dem Teil in mir, der was darüber weiß, stelle ich das Fragen zur Verfügung. Könnte das nicht, also ich sehe da gerade das und das, wie sehen Sie das?
Ja, und also ich bin da voll bei dir. Und gleichzeitig, und das ist gerade bei mir auch, als ich geredet habe, ist mir das noch auch so ein bisschen nachgegangen, weil der Stefan hat ja recht, ne? Also wo ist denn die dann die Grenze zur Belehrung? Also wann wird dann aus einer Supervisionssitzung, was sehr Kontrollierendes oder also wann verlassen wir dann sozusagen den Reflexionsraum? Ja, ich bin da auch nicht zu Ende mit. Also ich finde auch, da muss man noch weiter drüber nachdenken.
Ja, und hat dann auch was mit der Resonanz, das hast du gerade, finde ich, wichtig
Ja.
angesprochen. Wenn dann keine Resonanz mehr vom Team kommt und kein Austausch mehr möglich ist, dann ist man wahrscheinlich nah an Belehrung gewesen, zumindest aus der Sicht des Teams.
Ja.
Ich will mich da gar nicht von freisprechen. Das kennt wahrscheinlich auch jeder Supervisor, Supervisorin, Beraterin, dass während Fallbesprechungen in einem auch belehrende Anteile
Auf
auftauchen.
jeden Fall. Und ich finde es manchmal echt dann sehr schwierig, vor allem wenn man in einem Bereich Expertise mitbringt und dazu etwas weiß und das nicht im Raum vorhanden ist. Also, und da bin ich echt oft hin und her gerissen und manchmal ist es dann gut, wenn ich es reinbringe, aber manchmal macht es den Raum zu, also den
Ja.
Reflexionsraum, weil auch dadurch schnell so eine Schamdynamik entstehen kann, ne? Einer weiß, was die anderen nicht oder so, ne? So ein Inferioritätsgefühl wird dann irgendwie ausgelöst und dann ist ja nicht mehr viel mit Reflexion, dann geht es ja in die Affektebene. Weißt
Ja.
du? Ja, schwierig. Finde ich wirklich
Fachlich
schwierig.
ist übrigens sehr immer, also zum Thema Bewertung und Nichtbewertung, für mich immer wieder gut zum Nachlesen, in das Buch von Sabine Weinberger zur klientenzentrierten Gesprächsführung. Die nicht adäquaten Verhaltensweisen nennt sie das, glaube ich, in der klientenzentrierten Gesprächsführung. Also Bewertung, Bagatellisierung, Diagnostizieren und so weiter. Gut erklärt.
Ja, schön. Danke dafür, Henning.
Überblick. Der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung. Von und mit Tina Heidmann und Henning Schnieder.
Unsere erste Folge des Jahres beginnen wir nun inhaltlich. Wir wollen heute über das Thema Sexualität, sexuelle Übergriffe, Sexualkultur in Organisationen und die Bearbeitung dieser Themen in der Supervision besprechen. Meine Frage an dich: Kannst du dich an Supervisionen erinnern, in denen das Thema Sexualität explizit Thema geworden ist, außerhalb des Themas sexuelle Übergriffe?
Ui, also ich glaube, was fasst du denn alles unter dem Begriff Sexualität? Das wäre jetzt für mich nochmal wichtig. Also was ist denn damit gemeint? Also es hat niemand über geschlechtliche Handlungen gesprochen, aber wenn du ein breiteres Begriffsverständnis hast, dann könnten ja auch andere Dinge darunter fallen. Deswegen kannst du das vielleicht nochmal konkretisieren.
Ja, ich würde es ganz breit machen, also körperliche Berührungen, kuscheln, schmusen, massieren, eincremen mit Sonnencreme.
Also sexualisierte Handlungen meinst du konkret? Weil unter Sexualität hätte ich jetzt mir auch vorstellen können, dass es um Geschlechteridentitäten geht oder solche Dinge. Und das wurde definitiv thematisiert, also
Ja.
mehrfach auch. Aber geschlechtliche Handlungen eher nein.
Und solche Themen wie Körperkontakt zwischen Professionellen und Kindern und Jugendlichen? Also wo sind da Grenzen? Was darf man zulassen? Was nicht?
Ja, doch, also vor allem in der Jugendhilfe, auch vorwiegend in der stationären Jugendhilfe und immer dann, wenn es Teams waren, wo auch männliche PädagogInnen drin sind, oder wenn die Handlungen von den Kindern und Jugendlichen selbst ausgingen. Also ich kann mich zum Beispiel an einen Fall erinnern, hochtraumatisiertes Kind, ich glaube 8 Jahre, ein Junge. Und da ging es darum, dass der nicht mehr in der Wohngruppe bleiben konnte, wo er war, weil er eben sexualisierte Handlungen an anderen Kindern und auch sexuelle Aggressionen gegen erwachsene PädagogInnen da vollzogen hat. Und dann war halt die Frage in diesem Team, es war ein Jugendamtsteam, also wo kann man jetzt dieses Kind hingeben? Also offensichtlich funktioniert er nicht gut in Gruppen und braucht eigentlich eine andere Form, aber wo ist er gut aufgehoben? Und wo gibt es stabile Erwachsene, die mit seinen Themen auch gut umgehen können? Also so wurde das
Ja,
besprochen.
interessant. Also ich habe bei der Vorbereitung, kamen mir auch viele von solchen Fällen wieder in den Sinn, aber ganz wenige Fälle, in denen über normale Sexualität
Was ist das
gesprochen
denn,
wurde.
Henning? Was ist normale Sexualität? Was meinst du denn damit?
Ja, also entwicklungsentsprechende Sexualität, die man pädagogisch begleiten muss. Also wie in der Pubertät Sexualkontakte zu Gleichaltrigen beispielsweise, das Übernachten beieinander, wie gehen stationäre Wohngruppen damit um, Küssen, Selbstbefriedigung, solche Themen. Ich habe
Solche
das.
Themen hatten wir nie in der Supervision, also eigentlich gar nicht. Aber da haben die häufig auch Antworten drauf. Also ich war jetzt tatsächlich auf so einem anderen Weg, weil ich war jetzt gar nicht mehr so sehr in der Jugendhilfe bei deiner Frage eingangs, sondern eher so, ja, taucht es überhaupt in Supervisionen auf? Und dann wirklich die Frage nach dem, also dem Begriff und was ist darunter zu fassen, weil es ja auch nicht immer vielleicht direkt so betitelt wird, sondern so ein bisschen verschlüsselt auch dann Themen vorgestellt werden, eher so, mir war etwas unangenehm oder es wird häufig im Rahmen von Nähe-Distanz-Fragen taucht es so auf und dann hat man so eine Ahnung, aber es wird nicht so richtig klar benannt, so
Latent,
vielleicht.
ja. Ja, genau, das habe ich auch. Und ich habe mich gefragt, darauf werden wir heute, glaube ich, zu sprechen kommen, ob das eine Tabuisierung des Themas ist, auch in der sozialen Arbeit. Also ich konnte mich an einen Fall erinnern, eine Gruppe für unbegleitete Geflüchtete und zwei Geflüchtete, 15 Jahre, wollten gerne beieinander übernachten. Und das Team, katholischer Träger, war mit dieser Frage, ob sie das zulassen wollen, total überfordert. Also es war erstmal gar nicht klar, war das jetzt etwas, weil die befreundet waren, weil die sich Halt gegeben haben, war es ein homosexueller Kontakt und so weiter. Und die waren aber mit dieser Frage, sowohl wie steht der Träger dazu, als auch wir als Team, völlig überfordert, ja, wie ich damit pädagogisch umgehen soll. Das ist so ein Beispiel. Und alles andere, wie wollen wir das denn machen? Der hat einen Freund, der hat eine Freundin. Dürfen wir Geschlechtsverkehr in der Einrichtung erlauben? Ja, nein, vielleicht. Zimmertür auf, nein, wenn die sich besuchen und so weiter. In Fachberatung schon, in der eigenen Einrichtung war das total Thema. Aber in der Supervision, und ich mache das jetzt ja auch schon ein paar Jahre, muss ich wirklich suchen.
Also mir fallen eher so andere Dinge tatsächlich ein. Also so Fragen von Geschlechteridentität oder Geschlechtszugehörigkeit. Also ich kann mich daran erinnern, dass in einem ambulanten Jugendhilfeteam es darum ging, dass eine Fachkraft einen jugendlichen Menschen betreut hat und diese Person hat geäußert, dass sie sich nicht in ihrem Körper wohlfühlt und sich eigentlich als das andere Geschlecht identifiziert oder ein anderes Geschlecht identifiziert, so vielleicht. Und daraus ist eine Diskussion entsprungen, wo dann eine Position war zum Beispiel, nein, also Geschlechtsumwandlungen sind teuflisch und selbst die Ärzte würden das jetzt nicht mehr gut finden, weil das sind alles nur Modeentscheidungen und die Kinder meinen das gar nicht ernst und 10 Jahre später würden sie es eben bereuen. Also das war die eine Position und die andere Position war die totale Gegenposition und dazwischen war noch viel anderes. Und also an solche Situationen kann ich mich erinnern. Also weniger um geschlechtliche Handlungen, sondern um Sexualität als Teil der Ich-Identität oder Teil des Seins. Solche Fragen in Bezug auf das Klientel, das wurde schon thematisiert,
Aber
häufiger
das ist doch
auch.
interessant, dass das dann an so einem Fall verhandelt wird. Und also was meinst du denn so aus dem professionellen Bauch heraus, woran das liegt, ist jetzt anekdotische Evidenz von uns
Ja.
beiden, dass die mir fällt jetzt kein besseres Wort ein, ja, also dass die normale sexuelle Entwicklung so wenig besprochen wird, obwohl ich mir vorstellen kann, dass da total viele Unsicherheiten und Fragen dranhängen, gerade im Umgang mit Jugendlichen in der in stationären Wohngruppen.
Ja, das weiß ich gar nicht, ob da so viele Fragen dranhängen, weil die Menschen, die da arbeiten, sind ja auch oft sehr gut ausgebildet und haben zum Teil auch Zusatzausbildungen. Viele haben auch eine sexualpädagogische Zusatzausbildung. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das an der, also ob da wirklich so viele Fragen entstehen. Also es hängt auch viel, glaube ich, mit Haltung zusammen. Also welche Haltung wird akzeptiert in dem Team, bei dem Träger? Aber wie du sagst, es bleibt dann so ein bisschen aus dem Bauch heraus und da bin ich ja nicht so ein Freund von. Also ich mag es ganz gerne ein bisschen vielleicht fundierter, vielleicht ein bisschen mit Theorie oder Evidenz unterfüttert und da habe ich nichts. Gerade so. Vielleicht aber kommen wir da gleich drauf, denn wir wollen ja nicht nur allein über das Thema sprechen.
Ja, vielleicht stellen wir diese Fragen jetzt mal unserer Gästin. Sie ist Diplompädagogin, Supervisorin und Lehrsupervisorin nach DGSV-Standards. Sie war Leiterin des Zentrums für Prävention am Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein. Sie war viele Jahre in der Ausbildung von Erzieherin an der Fachschule für Sozialpädagogik in Kiel tätig, hatte zudem Lehraufträge an der Universität Flensburg und der Universität Kiel. Und sie ist und war Fortbilderin und Leiterin zu Modellprojekten und Autoren zum Thema kindliche Sexualität, sexuelle Bildung und Konzeptentwicklung in Kitas und Schulen. Und sie ist mittlerweile seit mehr als 25 Jahren Supervisorin und Lehrsupervisorin und seit 5 Jahren Mitglied im Gutachterkreis der DGSV zur Zertifizierung von Supervisionsweiterbildungen. Herzlich willkommen, Frau Christa Wanzek-Sielert.
Ja, danke. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich wirklich, heute mit euch das Thema zu diskutieren. Und ihr habt ja eigentlich schon einen ganz guten Einblick gegeben, würde ich sagen, mit den vielen Beispielen, die ihr genannt habt. Aber wenn ich darf, würde ich gerne am Anfang vielleicht doch zwei Begriffsklärungen machen,
Gerne.
damit vielleicht klar ist, über was, und dann können wir auf Supervision zurückkommen, um was es eigentlich geht. Ja, also ich glaube, Tina, du hast das gerade auch schon ein bisschen angedeutet. Also Sexualität, wie wir das verstehen, ist wirklich mehr, weit mehr als Sex, was man da so als gemeinhin verstanden sieht. Also es geht nicht nur um Fortpflanzung, sondern es geht wirklich in der Definition, in der Anlehnung von der WHO in einem sehr viel umfassenderen Sinn. Also das heißt also, Sexualität zeigt sich in jeder Phase des Lebens, und zwar auch in unterschiedlichen Akzentuierungen, und stellt somit eigentlich ein lebenslanger Prozess dar und umfasst sozusagen physische, psychische, soziale, vielleicht auch wirtschaftliche Komponenten. Und das ist dann interessant, so kann eigentlich Sexualität als soziales Feld definiert werden, in dem zum Beispiel dann auch erotisches Begehren, sage ich mal, als Lebenskraft der Anziehung bewegt wird. Und da kommen wir jetzt auch an das Personal, was ja in den Institutionen arbeitet. Das eigene Selbstverständnis als sexuelles Wesen wird im Prozess des Organisierens und der Beteiligung an organisierten Arbeitsaktivitäten, ja, hineingetragen und geht auch gleichzeitig wieder daraus hervor. Und da wird es eben interessant. Als pädagogische Fachkraft lasse ich ja meine Sexualität nicht vor der Institution oder vor der Tür, stehen, sondern wir brauchen in den Organisationen die Menschen mit ihrer Energie, vielleicht auch mit ihrer Begehrensenergie, aber auch mit ihren Personalkompetenzen. Und da passieren dann natürlich sowohl, sage ich mal, frei flottierende Kräfte, aber auch eventuell transgressive Kräfte. Und mal ist es möglicherweise sehr positiv, weil dann der Workflow passiert. Und manchmal ist es eventuell übergriffig und kann somit möglicherweise auch die sexualisierte Macht oder Herrschaft in Institutionen ja auch mit befördern. Wichtig ist aber, dass es immer ein subjektiver ja, eine subjektive Verhaltensweise ist von jedem Menschen. Und da spielt eben die Selbstbestimmung eine wichtige Rolle. Und die sexuelle Selbstbestimmung ist ja auch irgendwie gesetzlich verankert. Also in dem großen Begriff von Sexualität sehe ich auch meine Arbeit, auch in der Supervision. Und dann ist ja interessant, und da würde ich noch was zur Sexualkultur, wenn ich darf, würde ich gerne noch was zur Sexualkultur sagen. Als empirischer Begriff umfasst er ja in den Organisationen die Aspekte wie Macht, Begehren und Gender. Und darin gibt es ja etablierende Werte, Rituale, Spielregeln, Sprach- und Intimitätsmuster, eventuell auch Fantasien von Organisationsmitgliedern übereinander. Das passiert immer, wenn wir in Teams zusammenarbeiten. Aber wie auch reale Beziehungs- und Intimitätsverhalten. Das heißt also, wir haben es in jeder Organisation auch gerade mit diesen Werte und Ritualen und Haltungen zu tun. Ihr habt das ja beide eigentlich auch schon ein bisschen angesprochen mit den Haltungen. Und dann geht es natürlich immer um bestimmte Dimensionen in der Organisation. Das erlebe ich immer wieder in der Supervision. Es geht um möglicherweise um sexuelle Selbstbestimmung und es geht um Organisationsdisziplin vielleicht oder Innovation. Sind wir innovativ in unserer Organisation oder haben wir eine Routine und spielen das alles so ab? Natürlich dann das Thema Diversität, das spielt heute im Moment eine ganz große Rolle. Auch die sexuelle Diversität und Homogenität oder Transparenz und Intimitätsschutz. Wir werden ja darüber, glaube ich, auch noch mal sprechen heute vielleicht im Laufe des Gesprächs. Dann auch Streit und Akzeptanz halte ich für ziemlich wichtig. Gerade in der Supervision, glaube ich, denke ich, da können wir vielleicht dafür sorgen, dass Teams so eine Kultur entwickeln von Streit und Akzeptanz. Fehlerfreundlichkeit finde ich wichtig und Schutz und Befähigung. Das sind also Dinge, die eigentlich alle in irgendeiner Form, wenn wir es mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, eigentlich, ja, dass wir da eigentlich immer wieder auch dran stoßen. Aber was das Problem ist momentan, ist, dass momentan wirklich so eine Empörung, so einerseits vielleicht auch eine berechtigte Empörung über die lang verdeckten, gebliebenen und stillschweigend geduldeten sexuellen Grenzüberschreitungen passiert sind und damit auch eine Sexualitätsskepsis damit einhergeht und damit sozusagen diese erotischen Gravitation, die ja auch in einem Team vielleicht auch gut sind, dass die möglicherweise deshalb eher in den Hintergrund treten und manchmal vielleicht auch außer Kraft gesetzt werden, weil sie einfach auch Angst haben. Und ich glaube, die politische, vielleicht ein Satz noch, die politische Dimension von Sexualkultur zeigt sich, glaube ich, wirklich in der Haltung. Wir positionieren uns klar gegen Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, sexuelle Orientierung und sexueller Lebensweise. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn das Organisationen für sich so als Leitbild formulieren, dann sind wir vielleicht schon ein Stückchen mehr davor, zumindest darüber nachzudenken, ob die dann über Sexualität wirklich sprechen, die Mitarbeitenden in den Organisationen. Das ist auch nochmal eine andere Frage.
Mhm. Christa, das war super aufschlussreich und gleichzeitig so viel, dass ich nicht weiß, ob ich alles verstanden habe.
Ja.
Also ich
will mal einfach aufzuschlüsseln.
Ja.
Bitte. Genau, ich habe mir auch schon ganz viele Sachen notiert. Ich bin jetzt gerade bei dem Thema, vielleicht schließen wir da an. Christa, du hast gesagt, wenn wir uns, wenn wir Diversität und sexuelle Vielfalt und Themen wie Antidiskriminierung im Leitbild haben, sind wir schon mal ein Stück weiter. Wir hatten ja in unserem Vorgespräch, habe ich so den Begriff der Normalität reingebracht. Das ist ja ein Begriff, der subjektiv, hast du gesagt, durchaus unterschiedlich ausgelegt wird in Teams möglicherweise. Und nur weil in Leitlinien sexuelle Vielfalt propagiert und nach außen auf der Schauseite der Organisation dargestellt wird, heißt das ja noch lange nicht, dass das im Team alle so sehen, ne? Tina, du hattest vorhin, finde ich, interessanterweise gesagt, dieses Labeln von Transsexualität mit Modeerscheinungen, habe ich auch gedacht, das ist ja auch eine, Abwertung und eine Abwehr.
Total, voll. Aber ich bin, ich glaube, ihr habt mich ein bisschen abgehängt. Ihr seid da vielleicht schon viel, viel tiefer im Thema drin als ich. Aber für mich ist noch nicht so ganz klar, was ist mit Sexualkultur wirklich gemeint? Also könnt ihr es so ein bisschen runterbrechen vielleicht? Also was genau verbirgt sich da drin? Also was ich verstanden habe, Christa, ist, dass du gesagt hast, es ist eben mehr als nur die sexuellen Handlungen, sondern das ist eine Bandbreite von Dingen. Und dann kamen ganz viele Begriffe und ich habe noch keine Bilder dazu in meinem Kopf entwickeln können.
Ja, also ich glaube, das Oberthema ändern ist wirklich bei Sexualkultur Macht, Begehren und Gender. Das sind eigentlich die immer wieder auch vorkommen. Und die Macht ist, glaube ich, also schon ein wichtiger Punkt, wenn wir, weil wir also in der Jugendhilfe oder auch in der Kita, ich mache relativ viel Supervision auch in Kitas, da ist es einfach so, dass manchen Fachkräften diese Machtasymmetrien nicht klar sind.
Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen?
Die sind immer da. Also ich muss mir im Klaren sein, wenn ich als Erzieherin, nehme ich mal das Beispiel Kita, wenn ich in der Kita arbeite als Erzieherin, bin ich in einer mächtigeren Position. Ich kann bestimmen, das darfst du, liebes Kind, machen und das darfst du nicht machen. Ja, obwohl vielleicht, wenn wir selbstbestimmt oder wenn zum Beispiel die Partizipation auch eine wichtige Rolle spielt, müssen möglicherweise das Team anders damit umgehen und das auch anders diskutieren. Und wenn es um Sexualität geht, wir sind aber heute beim Thema Sexualität, da gibt es viele, viele Emotionen. Und da spielen mit Sicherheit auch bei jeder einzelnen Erzieherin und Erzieher, die dort arbeiten, auch die eigene sexuelle Sozialisation eine Rolle und auch das sexuelle Gewordensein. Aber mir geht es darum, die Bewusstheit zu bekommen für diese Machtasymmetrien. Und das ist in der Jugendhilfe genauso, ob das in der stationären oder auch in der Schule und so weiter. Also da überall, wo wir es eigentlich mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben.
Das finde ich einen interessanten Aspekt. Allein ja schon körperlich die Macht, also mit
Genau.
der Kita. Ich hatte mal ein Beispiel in der Supervision, also in der Kita, man hilft dem Kind auf Toilette zu gehen und die Erzieherin nimmt selbstverständlich den Penis in die Hand von dem Jungen, damit er sich nicht anpieselt, ohne zu fragen. Ja,
ja genau.
Und macht das
Schönes
aber schon,
Beispiel.
genau, und macht das schon aber seit 30 Jahren und fällt aus allen Wolken, wenn ich anfrage, was bedeutet das im Sinne von möglicherweise Grenzverletzung, ja? Jugendhilfe, das Beispiel Jugendliche, darf Sexualität gelebt werden oder hat das Team die Macht, sagt, nee, hier nicht. Also wir machen die Augen zu und nein, Türen bleiben immer auf. Das gibt es bei uns nicht. Ist ja auch ein struktureller Machtaspekt.
Ja, das meine ich auf jeden Fall, ja. Und natürlich gibt es natürlich auch Macht in den Teams, also das darf man auch nicht vergessen. Also ich sage mal, es gibt natürlich die Führungskräfte, es gibt Teamleitungen, aber es gibt ja auch möglicherweise Machtdynamiken in Teams, wo ja jemand vielleicht heimlich die Macht übernimmt oder einfach auch der hat, wenn eine Person, ein Teammitglied was sagt, dass es mehr und positiver bewertet wird. Auch da haben wir ja, ohne dass darüber diskutiert wird, haben wir auch Macht.
Ja, natürlich. Das finde ich total wichtig, dass du das sagst, Christa, weil Macht ist einfach nicht symmetrisch verhandelbar, ne? Also die wirkt ja auf verschiedenen Ebenen. Also wir haben die strukturelle Ebene, das ist ja dann relativ einsehbar, Hierarchien, Vertragsverhältnisse, das sind die strukturellen Ebenen. Wir haben es diskursiv, das sagst du gerade, die Deutungsmacht. Also, ne, wer setzt sich durch oder so, das ist dies, was interaktiv verhandelt wird. Und dann gibt es ja noch diese latentere Ebene, dieses Implizite, ne, was irgendwie aus interpersonellen Abhängigkeiten resultiert.
Richtig.
Beziehungsdynamiken wirken da auch, ne? Und dann finde ich es sehr spannend. Also dann finde ich es spannend unter diesem Aspekt von, wie kann man dann solche Themen so diskutieren, dass diese Machtdynamiken auch ein bisschen begrenzt werden oder umgelenkt werden oder wie auch immer, sodass ein Sprechen über die Themen überhaupt möglich ist, ohne dass Menschen sich damit so ins Aussetzen, wenn sie was sagen in diesen Supervisionssitzungen zum Beispiel, also sich outen mit ihrer Haltung oder ihrer Positionierung oder ne, also wenn das, wie du jetzt eben sagtest, jemand hat Macht im Team und dann sagt jemand anders etwas vielleicht, was gegen diese Position spricht der Person, ja und dann oder wenn dann alles still. Ja, also setzt sich dann einer durch. Und das finde ich wirklich interessant, auch nochmal zu besprechen, weil das ist ja genau der Ort, an dem wir dann sind in diesen Supervisionssitzungen. Auch was machen wir dann damit? Weißt du, wie ich meine?
Ja, also ich glaube, ja, da geht es ja um ganz viele Gefühle auch. Und ich verstehe mich da als Supervisorin wirklich, den Raum zu öffnen, also so im psychodynamischen Sinne, den Raum zu öffnen, um die ganzen Gedanken, dass sie die mal formulieren dürfen. Also meistens sage ich dann, das ist ein wertungsfreier Raum und hier darf alles gesagt werden und alles muss aber auch hier bleiben. Und dann passieren, da muss man vielleicht ein bisschen mutig sein und dann mal ruhig sein und dann kommen vielleicht die ersten oder anderen Dinge vom Team und plötzlich sind ganz verschiedene Gedanken, Haltungen im Raum. Und dann sind sie erstmal auch manchmal oft auch erstaunt. Also ich denke oft, da denke ich manchmal, gerade wenn es um das Thema Sexualität geht oder auch bei den sexuellen Übergriffen, dass ich da mich so verstehe, dass ich da richtig Gefühlsarbeit mache.
Und da habe ich Zweifel und vielleicht kannst du die nachvollziehen. Also ich glaube, dass in solchen Situationen die Einladung von Supervisoren ernst gemeint ist und dass die Supervisoren diesen Raum auch bieten.
Ja.
Und gleichzeitig sind Supervisoren in dem Raum nicht alleine mit der jeweils einzelnen Person, sondern es ist ein Team da, eine Gruppe da, mehrere Personen sind da. Und ich kann als Supervisorin nicht versprechen, dass das für alle gilt. Also, dass meine Einladung, hier kann alles gesagt werden, es ist ein sicherer Raum, sich auch auf alle Anwesenden erstreckt. Und wenn ich jetzt also diese Einladung ausspreche, müsste ich dafür ja garantieren, und das kann ich nicht. Und das meinte ich eben. Also was ist, wenn die rausgehen aus meiner Sitzung? Was passiert dann untereinander?
Ja, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, da geht es ein Stück um Vertrauen, dass sie das, was mir wichtig ist, dass sie das annehmen und das auch so umsetzen. Anders geht es nicht. Also ich weiß nicht, ob ich vielleicht kurz ein Beispiel, ich hatte vor
Gerne.
kurzem, vielleicht kann ich ja ein Beispiel nennen, ich hatte vor kurzem eine Anfrage, da ging es um eine in der Kita. Der Leiter der Kita rief mich an und sagte, es gibt einen sexuellen Übergriff von einem Mitarbeiter zu einem Kind. Und ich habe mit dem dann gearbeitet und dann war es wichtig, dass wir auch eine Teamsitzung machen mit dem Team. Ich arbeite sonst da nicht als Supervisorin. Also die haben mich angefragt nur wegen des Themas, weil ich offensichtlich inzwischen jedenfalls im Kieler Raum bekannt bin, dass ich eben auch eine Fachexpertise habe. Und dann bekomme ich da so eben zu Anfragen. Und dann bin ich ins Team und da ist die Polizei ist da drin, die Eltern haben Polizei, also erstattet, das läuft auch und so. Und dann sitze ich in dem Team und da war es wirklich eine hohe Betroffenheit und ich habe eigentlich dann gesagt, es ist hier Raum, die Dinge, die sie jetzt noch bewegt, zu benennen und zu besprechen. Was mich dann ein etwas, ja, wie soll ich das sagen? Ja, was mich ein bisschen irritiert hat, dass sie plötzlich an ihrer Arbeit zweifelten, weil der Kollege übergriffig war, haben die gedacht, können wir überhaupt noch mit den Kindern Körperkontakt haben? Hochemotionale Diskussion, haben sich auch alle, es war sehr lebendig, haben alle sich mitgeteilt und das war selbstverständlich. Und dann ist es natürlich bei dem Thema so, dass ich dann manchmal vielleicht doch noch mal einen kurzen Wissensaspekt reinbringe, was natürlich sonst in der Supervision nicht passiert, dass ich was zu Täterstrategien sage, weil die da einfach fassungslos waren. Und auch entwicklungspsychologisch sage, Kinder brauchen das in dem Alter, den Kontakt. Und wenn ein Kind auf sie zukommt und in den Arm genommen wird, das müssen sie machen. Wenn sie auf ein Kind zugehen und das machen, da fängt es an zu kippen. Dann waren sie ein bisschen ruhiger. Also die haben, habe ich gemerkt, und sie sind nicht sprachfähig bezogen auf das Thema Sexualität. Da bin ich wirklich erschrocken. Ich habe nun lange ausgebildet, aber auch wenn auch in der Jugendhilfe viele gut ausgebildet sind, aber sprach- und sprechfähig auf diesem Gebiet sind viele nicht und stammeln wirklich rum. Ja,
Naja, es
so.
ist ja auch schambesetzt, ne? Und ich würde sagen, auch die Sorge, sich schuldig zu machen, also etwas zu tun, vielleicht auch unabsichtlich, womit man sich dann schuldig macht. Und so würde ich die Szene auch interpretieren. Also, dass es um Schuld ging und um die Sorge, sich in einer Art zu verhalten, die jemand anderem schadet. Und das kann ich erstmal nachvollziehen. Und wie toll, dass die aber dann sprechen konnten. Also, sie haben ja gesprochen.
Ja, genau. Ja, es
Ja.
ging sicher um Scham und es ging auch sicher um Schuld und
Ja.
Scham und dann auch dieses, dass also sie einen Kollegen hat, wo sie das nicht gemerkt haben.
So, und da ist doch ein Schuldgefühl, 100 pro. Also,
Ja,
dass die da sich schuldig gefühlt haben, das Kind nicht geschützt zu haben. Und das macht ja auch was mit dem eigenen Selbstverständnis. Ja, also wie man sich selber sieht. Ne? In der Regel sind Erziehende oder Professionelle ja eher davon überzeugt, etwas gut und richtig zu machen und nicht anderen zu schaden. Also der innere Antrieb ist doch eher motiviert, doch eher zugewandt und wohlwollend und positiv irgendwie einzuwirken auf die Klienten, die Kinder, die Jugendlichen. Und dann damit konfrontiert zu werden, dass in diesem Moment etwas versäumt wurde, das hätte mich, glaube ich, auch sprachlos gemacht. Ich weiß nicht, wie ich in so einer Situation reagieren würde. Mir ist das auch noch nicht passiert als Supervisorin. Und das ist so eine Sache, wo ich gerade gedacht habe, boah, stell dir mal vor, es kommt irgendwie, es wird irgendwie latent thematisiert in der Supervisionssitzung und ich raff's nicht. Ich verstehe es nicht und ich setze nichts dagegen. Und dann geht es weiter und habe ich mich dann auch schuldig gemacht. Also sowas ist gerade bei mir losgegangen.
Das ist ein vital wichtigen Aspekt, den du benennst, Tina. Da war ich auch gerade. Und gleichzeitig habe ich daran gedacht, neben der Sprachlosigkeit, auch vielleicht aufgrund eines Schuldgefühles, kann das ja auch ein Indikator sein für die generelle Sprachlosigkeit der Organisation zum Thema Sexualität. Also wäre ja auch eine, wie wird sonst in der Organisation das Thema Sexualität thematisiert?
Ja.
So, und die Frage, wo ich gerade bin, was hat das, also wenn wir das strukturell betrachten, und zum Thema, also Sexualkultur, was hat das mit der, auch gesellschaftlichen Sexualkultur zu tun, die ja dann zwangsläufig was mit meiner eigenen Sozialisation zu tun hat? Also wie wurde Sexualität, zu Hause besprochen, in der Schule, in meiner eigenen Kita, und so weiter. Und das wirkt ja alles in diesen Raum rein. Und da, bin ich voll bei dir, Tina, das ist hoch schambesetzt. Und
Ja,
die
Scham
Frage.
spielt auf jeden Fall eine Rolle, auf jeden Fall. Das erlebe ich immer wieder, auf jeden Fall, würde ich voll unterstreichen.
Ja, und ich erlebe Teams dann manchmal in, also in der Abwehr. Also mir fiel dazu ein Beispiel ein. Also zwei Teams, selbe Einrichtung. Das war aber in einer Fachberatungsrolle. Und es ging in dem einen Team um zwei BewohnerInnen, einen Jungen, eine Jugendliche, 14 und 15. Und die hatten sich in der Gruppe einander verliebt. So, tüchtig, toll. Feuer und Flamme. Und es ging nun darum, wie verhält sich das Team? Also beide total in der Pubertät und knutschten auch fleißig rum. Und wie verhält sich das Team dazu? Und das Team hatte total schnell eine Position, in dem sie sagten, wenn die sich küssen wollen, dann nur unten im Wohnzimmer. Und Tür muss immer aufbleiben, wenn die sich besuchen. Da waren die total klar und das ließen sie überhaupt nicht anfragen. Und das andere Team, ich habe da mit beiden Teams sexualpädagogisch gearbeitet und zum Thema Regeln, welche Regeln wollen wir haben? Das andere Team war beim Thema Sexualität, das war eine etwas ältere Gruppe, so ab 16. Die haben gesagt, bei uns ist alles erlaubt. Alles. Wenn die Fragen, die Kondome stehen da vorne, zu zweit, zu dritt, zu vier, das haben die auch so ausgesprochen. Und ich habe dann irgendwann gedacht, ja, das sind ja zwei Seiten einer Medaille. Einmal die totale Tabuisierung und das andere, die scheinbar völlige sexuelle Vielfalt, und Offenheit. Reflexiv war das aber beides nicht.
Ja, und die bei der Vielfalt und Offenheit, das klingt mir schon fast so positiv, das ist ja eher was Grenzenloses. Also da
Grenzenloses,
wäre
richtig.
meine Frage, wie sind da die einzelnen Personen geschützt, ne? Also
Ja.
es braucht auch Schutzräume. Also, ne, es kann, also das klingt dann immer so besonders und so toll und so offen und so, ne, dann irgendwie positive Energie und so. Das mag ja auch da drin sein, aber wir wissen ja auch, dass das sehr schnell kippt in etwas, was grenzverletzend ist.
Ja, aber wieso ist das meine Frage? Wieso ist das denn so schambesetzt, das Thema?
Also ich glaube, da spielen bei dem ersten Beispiel, was du gesagt hast, dachte ich, dass die Erwachsenen ihr eigenes Begehren möglicherweise verdrängen müssen oder das auch nicht aushalten oder vielleicht sich daran erinnern, wie das bei ihnen mal war und dann auch wieder Scham auch eine Rolle spielt. Bei dem anderen Beispiel dachte ich gerade, alles erlaubt. Das ist in der Tat auch schwierig, weil da möglicherweise Grenzverletzungen passieren. Und ich glaube, da sind wir bei dem Thema der sexuellen Selbstbestimmung und des Schutzauftrages, glaube ich. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass es hier einerseits um Schutz geht und um Befähigung. Und eine Sexualitätsverdrängung, das ist, glaube ich, klar, erhöht natürlich Risiken, dass Grenzüberschreitungen passieren. Aber die Sprachfähigkeit, klare Regeln, Aufklärung ist, glaube ich, etwas, was einfach wichtig ist, weil dann auch die Übergriffe gesenkt werden, wo auch die Jugendlichen wissen, hier haben wir auch eine Grenze. Also ich sage mal, in den stationären Einrichtungen müssten die eigentlich dazu inzwischen Ampelsysteme haben, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und es geht auch immer um diese Machtreflexion, auch in dem Kontext, ja, weil ich glaube, Schutz entsteht nicht durch Tabuisierung, sondern durch Transparenz, durch Bildung und durch Struktur.
Ja.
Und wenn das da ist, dann glaube ich, kann auch ein Team lockerer mit dem Begehren der Jugendlichen umgehen, dass sie jetzt sich verlieben, küssen und da sind dann Kondome und so weiter.
Christa, ich habe noch eine Frage zu einem Satz, den du vorhin gesagt hast. Du hast vorhin gesagt, möglicherweise haben die Fachkräfte ihr eigenes Begehren abgewehrt.
Ja.
Würdest du sagen, was du damit meintest?
Naja, wir sind ja alle sexuelle Wesen und wir waren ja vielleicht dann auch mal jung, wir sind jetzt älter und sehen, wie die sozusagen ihre Sexualität leben, wie lustvoll das alles ist. Und ich selbst habe vielleicht im Moment nicht in meiner Lebensphase, in der ich bin, dieses Erleben, habe vielleicht eher Probleme. Und da finde ich zum Beispiel schon sehr wichtig, dass die Teams sich reflektieren. Und zwar wirklich über die eigene sexuelle Sozialisation. Ich weiß nicht, ihr kennt ja vielleicht auch diesen Begriff, dass der Pädagoge immer vor zwei Personen steht. Also jetzt, wenn man psychoanalytisch, psychodynamisch draufsteht, einmal sozusagen dem Erziehenden vor ihm, der da steht, aber auch dem eigenen Verdrängten in mir. Und wenn mir das Verdrängte in meiner pädagogischen Arbeit, gerade im Bereich Sexualität, nicht bewusst ist, kann sein, dass ich dann als professionelle Person irgendwie sehr, sehr heftig reagiere auf Kinder und Jugendliche, die gar nicht angemessen sind. Deshalb halte ich hier diese Reflexion so zentral.
Kannst du dazu noch mal was sagen? Also was und wie geht denn dann Reflexion? Also wenn das so ist, wir gehen mal davon aus, ne, da die Pädagogin, also der oder die Pädagogin steht immer vor zwei Personen, sich selbst und seiner eigenen Erfahrung und dem Klienten, Kind, Jugendlichen, wie auch immer. Und das bringt man jetzt mit. Und dann sitzt da jetzt eine Gruppe in der Matrix, in der Supervision, aus vielen verschiedenen Personen mit denselben Voraussetzungen. Und dann sagst du, es geht eigentlich, der Zugang ist Reflexion. Wie geht es denn dann, wenn wir doch sagen, Sexualität ist schambehaftet und es ist schwer, darüber zu sprechen? Es braucht diese massiven Eskalationen, die wir jetzt eben auch genannt haben, damit gesprochen werden kann. Aber wir wollen ja eigentlich präventiv wirken. Es soll ja vorher schon gesprochen werden, damit reflektiert wird, wer steht, ne? Also diesem Beispiel folgend, Henning, von dir auch, ne? Und auch von dir, Christa, dieses, auf was reagiere ich? Also auf meine eigene Erfahrung oder auf das Kind, was vor mir steht? Wie würdest du es, also was ist deine Idee? Wie würdest du es machen, Christa?
Naja, ist aber das eine ist, diese Selbstreflexion wäre natürlich gut, wenn ein Team sich mal Fachkräfte holt und wirklich einen Tag zur Sexualpädagogik arbeitet und dann würde das als Thema sein. In der Supervision versuche ich das manchmal durch Fallarbeit. Also wenn Fälle vorgestellt werden, dann versuche ich das. Das gelingt natürlich nicht immer, weil natürlich wir immer Leute haben im Team, also Personen, die darüber auch nicht sprechen wollen. Das akzeptiere ich auch. Aber ich versuche das wirklich durch Fallarbeit und versuche dann möglichst den Fall und die Fragen, die an dem Fall haben, erstmal in so einen Verstehensraum zu bekommen und dann konkreter zu gucken, was ist da eigentlich los? Auch zu gucken, warum reagiert dieses Kind so? Was könnte, also Hypothesenbildung mit dem Team zu machen. Das versuche ich dann auch im Bereich der Sexualität. Und dann kommen schon von manchen so ein paar Dinge, die sie dann nennen. Und dann kann schon sein, dass ich dann sage, wichtig ist vielleicht auch zu gucken, wie ich früher damit umgegangen bin oder so. Das kann manchmal auch wichtig sein zu gucken, ob da auch nochmal für mich eine Hemmschwelle ist oder auch eine Scham, dass ich es schwer damit habe. Aber wichtig ist möglicherweise, dass sie das schaffen, miteinander im Team Vertrauen aufzubauen, um das auszusprechen.
Bin ich voll bei dir. Also das wäre sozusagen das Optimale. Und ich habe gleichzeitig, während du erzählt hast, so viele Teams vor Augen, wo ich denke, das würde da niemals gelingen, weil die nicht so eine Form von Teamkultur miteinander haben. Also das ist ja quasi dann die Voraussetzung, um so miteinander über gerade diese schweren Themen, die so schambesetzten Themen sprechen zu können.
Sowas passiert natürlich auch nicht am Anfang. Also ich versuche in Teams, wo die viel mit Jugendlichen oder Kindern zu tun haben, erstmal zu gucken, dass wir eine gute Arbeitsbeziehung hinbekommen, dass wir Vertrauen haben, dass die merken, das ist gut, dass wir miteinander Supervision haben, dass wir das eine oder andere reflektieren. Und dann kommt, also ich war in einem Team, das habe ich glaube ich auch beschrieben mal, da ging es um die Kuschelecke. Da war ich völlig überrascht, ja. Wir hatten wieder Supervision und und es war da ein Thema, die Kuschelecke. Und die Kolleginnen haben sich aufgeregt, dass die zwei Kolleginnen keine Kuschelecke mehr haben wollten. Die wollten die abbauen. Und da ging es hoch her und dann kam nach und nach raus, es hat ein bisschen gedauert, dass eine sagte, ich habe mal in einer anderen Kita gearbeitet, da ist das so daneben gegangen, ich habe mich eigentlich dafür eingesetzt, dass es die Kuschelecke gibt und dann haben wohl Eltern sich beschwert und dann hat die Führungskraft, also die Leitung, ich war so alleine, niemand hat hinter mir gestanden und das will ich nie wieder erleben. Und das war dann super und dann kamen verstehen, aber das hat natürlich im Grunde genommen dazu gebracht, dass die anderen das verstanden haben und dann haben die auch einen Kompromiss dann gefunden, ja. Aber der ganze Widerstand war da sozusagen da nochmal ziemlich deutlich und für andere erstmal nicht erklärbar, ja. Und ich glaube, das ging auch nur in diesem Team, weil ich mit denen, ich glaube, ich habe schon über ein Jahr mit denen gearbeitet. Ja, also das glaube ich, muss man dazu vielleicht auch noch sagen, ja.
Also manchmal ist es ja auch gar nicht so, das Vertrauensverhältnis zwischen SupervisorInnen und Team, also wie lange ich da mit denen arbeite, klar, man braucht erstmal das Arbeitsbündnis, aber manchmal geht es ja auch um das Vertrauen, was die untereinander ineinander haben.
Ja.
Und wenn das nicht gegeben ist, und da war ich eben, ne, wenn das
Ja,
nicht
genau,
gegeben
dann
ist,
geht das nicht.
dann geht es nicht, ne? Eine andere Erfahrung ist, also wir haben es ja in der sozialen Arbeit gerade häufig mit wirklich sehr reflektionserfahrenen Menschen auch zu tun. Und ich habe einen völlig unfundierten Eindruck an manchen Stellen gewonnen, der wirklich nur auf Beobachtungen hier sich bezieht, dass in hochreflexiven Milieus auch Grenzverletzungen, die stattfinden in der Praxis, besser rationalisiert werden können, weil die, ne, so Stichwort pädagogischer Eros, ne, weil die in der Lage sind, das mit pädagogischem Jargon gut zu begründen. Ja, also da gibt es dann Sprechweisen so. Und dann klingt es sehr reflexiv, ist aber im Grunde eine Performance. Dann frag, also ich habe so ein Beispiel auch im Kopf, vielleicht, das kann ich jetzt, ach, das kann ich nicht erzählen. Das ist so ärgerlich, weil dann wird es, glaube ich, noch deutlicher werden. Ein anderes, also ne, wir kennen alle diesen Skandal in der Odenwaldschule und wir wissen die Rolle von Hartmut von Hentig da drin, ne? Das war ja, ne, der Gerold Becker war ja sein Lebenspartner und wie er dann selbst im Nachgang und nach dem Tod Beckers jetzt zuletzt 2016 in seinen Memoiren das nochmal verteidigt hat. Und da, ne, also ich meine, Hartmut von
Unsere
Hentig, ne?
Zuhörerin kurz reinholen, Tina.
Ja, Hartmut von Hentig ist also der Reformpädagoge, der hat die Pädagogik an der Universität Bielefeld als erster, einer der ersten Professoren mitbegründet. Der hat die Laborschule begründet und hat also unglaublich viel geschrieben, ist sehr renommiert, hat von verschiedenen Organisationen Auszeichnungen bekommen, die Ehrendoktorwürde bekommen. Und der war nun, so es heißt, liiert mit diesem Gerold Becker und der hat an der Odenwaldschule ja über Jahrzehnte hinweg Missbrauch betrieben, ja, sexualisierten Missbrauch. So, und als das dann rauskam, hat Hartmut von Hentig, das war, zuerst hat er sich schockiert geäußert, dann aber 2016 erschien der dritte Teil von seinen Lebensänderungen, seinen Memoiren, und da hat er eben diese Geschehnisse total verharmlost und hat diese Person, Gerold Becker, sehr verklärt dargestellt, und Beckers sexuelle Übergriffe werden von ihnen sozusagen zum Teil als einvernehmliche erotische Begegnungen hingestellt. Und er argumentiert das eben unter dem Nutzen von pädagogischen Argumentationslinien im Sinne von sexuelle Selbstentfaltung, sexuelle Freiheit, und die Kinder haben ein Recht auf sexuelle Auslebung und das Entdecken ihrer Sexualität. Also die wurden dann sozusagen verantwortlich dafür gemacht, dass sie den Gerold Becker verführt haben. So wurde das dann immer schärfer in seiner Argumentation. Und dann ist es ja ganz klar, ne, dass das im Grunde die ganze Zeit schon passiert ist. Und er aber jetzt erst im Verlaufe der Zeit immer deutlicher wurde in seiner Sprache, aber es war die ganze Zeit schon da. Und das ist die Sorge, die mich so ein bisschen umtreibt. Das sind alles hochreflexive Menschen, das sind hochprofessionelle Menschen, das sind sehr renommierte Personen, die in der pädagogischen Szene unglaubliche Macht und Einfluss hatten und sehr viel bewegt haben, sehr viel nach vorne gebracht haben. Und deswegen die Beobachtung, ja, dass eben hochreflexive Milieus Grenzverletzungen besser rationalisieren und es dann als besonders pädagogisch fortschrittlich oder zugewandt klingt, aber sich dahinter Grenzverletzungen verbergen. Und das ist die Sorge, die bei mir eben auch ganz am Anfang, als wir gesprochen haben, so mitgeschwungen ist, wo ich gedacht habe, wenn diese Menschen oder Menschen in dieser Art sprechen, in der Supervision, schaffe ich das, zu erkennen, was sie eigentlich sagen. Ist das nachvollziehbar für euch?
Ja, das ist ein hoher Anspruch, ne? Das ist ein sehr hoher Anspruch. Also ich dachte jetzt zu Hentig, das ist eine richtige Täter-Opfer-Umkehr, was er gemacht hat. Und dadurch, dass er persönlich so betroffen war, hat er das absolut nicht ausgehalten. Ich glaube, der musste das so machen. Also jetzt ganz persönlich, das ist nicht gut, was er gemacht hat. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass der viel zu nah dran ist und das absolut nicht aushält. Und dann muss er das so argumentieren. Mir fällt im Moment kein Beispiel ein, ob ich das in der Supervision so erlebt habe.
Also mir fallen, also jetzt gerade nicht aus dem Bereich sexualisierte Gewalt, aber Rationalisierung schon im Sinne von Gewalt kenne ich auch aus der Supervision. Also Kulturalisierung von Gewalt in Migrantenmilieus zum Beispiel. Also dass
Ja.
immer dann scheinbar reflexiv gesprochen wird im Sinne von, das ist, ne, also kulturelle Zuschreibung, das ist da so, und dann aber mit der Konsequenz dahinter, da deswegen sehen wir dort keinen Kinderschutzfall. Das wird dann so explizit nicht ausgesprochen. Geht das so in die Richtung, was du meinst, Tina?
Ja, genau. Also meine Frage dahinter ist sozusagen, also wie kommen wir diesen Legitimationsstrategien auf die Spur? Ja, die es in der Pädagogik gibt. Und wie entdecken wir das also auch unter diesem Gesichtspunkt von Prävention, wie entdecken wir das auch in der Supervision? Und hängt, also, weil diese Situationen sind doch so komplex, diese Situationen in den Supervisionen sind so hochkomplex. Und wie du es eben gesagt hast, ne, man kommt immer mit dem eigenen ja auch. Und das trifft ja auch auf uns zu. Das trifft auch auf die
Richtig.
Supervisoren zu.
Ja.
Und die Situationen sind deshalb alleine schon hochkomplex. Und wenn es dann noch um solche Themen geht, die so viel mit Menschen machen, auf so vielen Ebenen, Scham besetzt sind, Schuldgefühle auslösen können. Bei mir ist es ein starkes Verantwortungsgefühl, was ausgelöst wird in diesen Fällen, ja. So, wie gehen wir damit um? Das ist eine echte Frage. Ich habe keine Antwort.
Ja, das Problem ist ja, ich muss es ja erst mal wahrnehmen. Also das ist ja, wenn das so verschlüsselt dargestellt wird, dauert das vielleicht. Oder ich fahre erst mal nach Hause und denke, was war das denn? Dann kommt es mir vielleicht hinterher. Das ist in der Tat schwierig, ja.
Also explizit auf das Thema würde mir einfallen, also die genaue Beobachtung meiner Gegenübertragung. So das einmal und die
Stimmt, ja, richtig.
Analyse. Und immer, wenn es um Fachthemen geht, glaube ich, ist es je nachdem, in welchem Feld ich bin, kann es mir auch noch mal mir persönlich helfen, nach der zu merken, dass ich vielleicht fachliche Fachberatungslücken in mir selbst habe und die noch mal theoretisch nachschärfe. Also gerade im Bereich, wenn ich in der Kita Supervision mache und du hattest das angesprochen, Christa. Wann fängt denn überhaupt ein Übergriff an? Was ist normales entwicklungspsychologisches sexualisiertes Verhalten von Kindern zwischen 3 und 6? Welches Spektrum? Wann fällt es raus? Wann muss man, also Ampel, ne? Was ist grün, gelb, rot und so weiter?
Henning, das finde ich total hilfreich gerade, weil ich gerade merke, dass ich entspanne mich. Sag das nochmal. Also, was hilft uns, um zu erkennen, also durch diesen pädagogischen Jargon sozusagen durchzuschauen?
Ja, also was mir hilft oder immer geholfen hat bei dem Thema, ist rein in der Fachberatung, war, wenn ich mir nicht ganz sicher war, dass ich es nochmal nachgelesen habe oder einen anderen Experten, Expertin gefragt habe. Ne? Also Fall XY, Kind hat das gemacht. Ne? Also Beispiel in der Kita, Kuschelecke, Kind 6 und 5 und haben Doktorspiele gemacht. Die haben sich gegenseitig den Penis oder die Vagina angeguckt. Und ich merke bei mir irgendwie eine Form von Unsicherheit und habe keine Antwort drauf und denke, okay, das ist jetzt so, aber ist das jetzt normales Verhalten zwischen 6 und 5 oder ist das ein Verhalten, was auf Rot steht und ein Kinderschutzfall wird und ich dem, also, ne, ist es ein pädagogisches Problem, ist es ein psychiatrisches Problem, ist es ein Traumaproblem, Kinderschutzproblem und so weiter. Und das habe ich dann, so wie du, Tina, beschrieben, dann, wenn ich das gemacht habe und mir dann klarer bin, werde ich innerlich auch ruhiger. Geht mir bei Kinderschutz, aber generell so bei Kinderschutzthemen.
Also das heißt, eigentlich nimmt man diese Wortdecke weg und guckt nur auf die Handlung und schaut dann, was passiert da und wie ist das im Zusammenhang mit den Entwicklungsstufen dieser Personen zu
Ja,
verstehen?
das
Ja.
Unheimliche, was du ja gerade besprochen hast in diesem monströsen Fall, dass da ja einmal die Gefahr ist, dass da einer mit total viel symbolischem Kapital spricht, jetzt mit Bourdieu, dem Glauben geschenkt wird. Auch gleich gesagt, fachlich ist das Blödsinn.
So,
Aber das ist aber
genau.
nur, weil ich das fachlich wusste.
Ja, das ist im Grunde genommen, geht das ja nicht. Also den Jugendlichen das zuschieben, das geht ja nicht. Fachlich wissen wir das heute, ja, dass Pädophile sozusagen das ja gerne umdrehen. Und in dem Fall mit deinem Beispiel, was du gesagt hast, Henning, ist das normal, ja. Also da braucht es eben Fachwissen. Da braucht es wirklich Fachwissen auch in den Teams. Und dann werden die ruhiger und sagen, ja, das ist normal zwischen 5- und 6-Jährigen, wenn die das machen. Ja, das Problem ist eher, dass möglicherweise Erwachsene dann denken, die machen ja sowas, was andere Erwachsene auch tun. Das können doch Kinder nicht tun. Aber auch da braucht es Fachwissen, dass Erwachsenensexualität was anderes ist als kindliche Sexualität. Ja, bezogen auf Kinder ist das ja eher eine Schau- und Zeigelust in dem Alter. Wirklich eine Schau- und Zeigelust.
Und dann würde das aber auch bedeuten, in dem Moment, wo die tatsächlich sexuelle Handlungen vollziehen, weiß ich, das ist nicht mehr kindgerecht. Also wenn die Gegenstände benutzen oder wenn ein wesentlich jüngeres Kind involviert ist oder so etwas.
Zum Beispiel, da muss dann die Erzieherin gucken, was ist da? Und dann ist immer der Kontext wichtig. Ich muss, weil das passiert immer auch in einer Dynamik, in einer kleinen Gruppe möglicherweise. Und da muss ich genau hingucken und gucken, was ist da jetzt passiert? Wie alt sind die Kinder? Was habe ich jetzt erfahren und so weiter. Und in der Regel, also ich habe ja auch sexualpädagogische Fortbildungen in Kitas gemacht, in der Regel haben viele Kitas inzwischen wirklich die Regel, keine Gegenstände in irgendeine Körperöffnung. Wenn die das machen, ist interessant, dass die Kinder das wissen. Und wenn irgendein Kind ankommt, sagt ein anderes, älteres Kind, das darfst du hier nicht. Wir haben hier diese Regel. Also da ist zum Beispiel auch das, was ich meine mit der Befähigung. Also einerseits braucht es die Möglichkeitsräume, um was zu lernen. Manchmal ist es dann auch grenzüberschreitend. Aber es gibt auch die Regel und ich weiß, hier habe ich jetzt was überschritten. Das darf ich nicht tun.
Also du sagst, es braucht für Prävention oder für Sicherheit, für einen strukturierten, sicheren Raum, braucht es klare Verhaltensregeln.
Ja.
Und das hattest du eben auch schon mal angedeutet, eine eindeutige Eskalationswege. Was passiert denn, wenn man die Regel bricht? Also das muss
Ja,
auch klar
genau,
sein,
zum
ne?
Beispiel, ja.
Und insgesamt strukturelle Schutzmechanismen, also die Ampel zum Beispiel
Die
oder
Ampel,
ne, wie
ja,
das in
zum,
der.
Frage nach Schutzkonzepten wäre wichtig.
Ja,
Und
also die Schutzkonzepte in der
die
Regel haben
Schutzkonzepte.
heute eigentlich gerade die Einrichtungen in der Jugendhilfe und in der Kita, die müssen heute alle Schutzkonzepte haben. Nur, die müssen auch gelebt werden.
So,
Und das
genau.
ist eben der Punkt. Und die müssen auch gemeinsam erarbeitet werden. Die Führungskraft, da kommt der Leitung eine große Bedeutung zu. Die müssen das auch sozusagen umsetzen. Und es gibt, und das ist ja gut, dass heute in die Erzieherinnen, die Erzieher, die eigentlich, die brauchen ein Führungszeugnis. Das ist auch gut. Also da gibt es ja inzwischen, also das muss umgesetzt werden, ja. Und dann glaube ich, und dann auch, dass das Thema in der Einrichtung vorkommen kann. Wenn ich das im Hintergrund habe als pädagogisch Tätige, dann werde ich nicht mehr aus allen Wolken fallen, sondern sagen, ja, wir müssen wachsam bleiben, aufmerksam und wir haben ein paar Rahmenbedingungen, ja, und
Das finde ich
Regeln.
sehr wichtig, dass du das Christa, das muss mir ja vor allem in der stationären Jugendhilfe klar sein, dass das Thema, nur weil ich es nicht anspreche, nicht verschwindet und ich durch scheinbare Kontrolle das Thema draußen halten kann. Ja? Was mir noch einfiel, was mich immer, was ich für Fachkräfte wichtig finde, das wäre jetzt aber also so ein Aspekt von Fachberatung. Meine erste Folie im Vortrag zum Thema sexualisierte Gewalt ist immer: Kennen Sie Ihre nächste Fachberatungsstelle zum Thema sexualisierte Gewalt? Sie müssen das nicht alleine machen.
Ja,
Ja.
super. Das
Weil
finde ich
das
total
Thema so
gut.
Unsicherheiten auslöst, ja. Ich sage auch bei mir selber auch, jeder Fall löst Unsicherheit aus, sowohl in der Supervision als Fachberatung. Sprechen Sie sich mit Experten und Expertinnen ab. Und ich habe es in der Fachberatung in der eigenen Einrichtung auch, habe ich die Teams immer an den Kinderschutzbund nochmal. Ne? Also wir kommen hier irgendwie nicht weiter. Wir holen uns nochmal einen Blick von außen, geht zum Kinderschutzbund, Fachberatung machen die umsonst in solchen Fällen. Und die Anlaufstellen gibt es ja. Und die sind.
Ja, und die INSOFA, also ich sage auch immer, wenn Sie unsicher sind, holen Sie sich die INSO erfahrene Fachkraft, die gibt es in jeder Region. Da können Sie erstmal die einladen, Sie können mit denen sprechen, die gucken sich die Kinder an, dann kann man ins Gespräch gehen. Auch das ist was man sagen kann. Neben dem, dass wenn ich unsicher bin, kann ich jederzeit in eine Fachberatung gehen und mich nochmal vergewissern. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Teams sich nicht nur mit sexuellen Übergriffen und sexualisierte Gewalt beschäftigen, sondern wirklich mit sexueller Bildung, mit Sexualität, mit psychosexueller Entwicklung und dass sie dann ein Konzept machen. Jede Kita hat ein pädagogisches Konzept und sie brauchen noch ein sexualpädagogisches Konzept. Und das passiert zunehmend. Also es passiert inzwischen da sehr viel, aber das dauert noch, bis alle Kitas sowas haben. Aber da werden die Fragen dann angesprochen. Und ich glaube, dann wird das, was du gemeint hast vorhin, Tina, wie wird das, was jetzt halt unterm Tisch noch ist, wie wird das besprechbar? Das wird da möglicherweise besprechbar, weil es einfach als Thema durch eine externe Person, eine Expertin, Experte einfach nochmal vorgetragen wird.
Und damit Wissen vermittelt wird und
Und
Aufklärung
Wissen.
passiert.
Also Wissen ist wirklich wichtig und es ist auch eine wichtige Prävention.
Ja, absolut. Henning, du bist ja sehr schnell, weil du da auch sehr viel Expertise mitbringst in der Jugendhilfe, ne? Und da würde ich dich jetzt gerne mal fragen, also wir haben jetzt sehr viel über Kita gesprochen und dann ist es ja eher so, dass also wenn wir weiterhin über sexuelle Grenzverletzungen und sexuelle Gewalt oder so etwas sprechen, dass es eher von Kindern zu Kindern oder Erwachsenen zu Kindern passiert. In der Jugendhilfe, meine ich aber, kommt es auch sehr häufig vor, dass die sexuelle Gewalt von den Jugendlichen gegen die Erwachsenen geht. Oder ist das nicht deine Erfahrung? Und was macht man dann? Also wenn die Fachkraft betroffen ist.
Ja, also kommt mir jetzt sofort ein Fall in den Sinn. Häufig weiß ich nicht, aber also ja, also doch. Also häufig im Sinne von, ich war jetzt gerade, hatte auch gerade wieder sofort einen Katastrophengedanken. Mir kam, also kürzlich, kann ich vielleicht mal erzählen, das war eine ganz nette Begegnung, kam mir ein in Emden in der Hochschule, kam mir ein Studierender entgegen, der in einem meiner Seminare war. Und er sagte, hier, Schnieder, kann ich Sie mal kurz sprechen? Und er sagte, ja, ach, ich wollte noch mal eben sagen, ich habe jetzt Praktikum in einer Einrichtung gemacht, in einer Trauma-Intensivwohngruppe, wo wo die Kinder alle Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht haben. Und habe da die Erfahrung gemacht, dass mich ein Mädchen einfach geküsst hat, ein Siebenjähriges, auf den Mund. So, und dann haben wir da haben wir darüber gesprochen. So, das fiel mir gerade ein. Und aus der eigenen Einrichtung ein Jugendlicher, der in das unabgeschlossene Büro der Fachkräfte geht, nachts und sich vor das Bett stellt mit einer Erektion, die Erzieherin aufwacht und fragt, ob sie ihm helfen könne, die Erektion wegzumachen.
Okay.
So, und solche Dinge, und das war ein Team, in dem Sex, ein Thema auch Sexualität und sexuelle Grenzverletzung überhaupt nicht besprochen worden sind. Und die Fachkraft war neu, so, und war natürlich entsprechend total schockiert, aufgrund dieses Übergriffes. Das wird aber in der Super, das waren jetzt alles Fälle, die in der Fachberatung oder der eigenen Einrichtung waren, in der Supervision, wieder anekdotische Evidenz, nicht so stark thematisiert. Wobei ich glaube, dass es gerade in den Intensivwohngruppen, also Kinder, die aufgrund von eigenen Gewalterfahrungen hochsexualisiertes Verhalten zeigen. Und damit, also ja, also ich erinnere mich an Arbeit mit Wohngruppen zu Sexualpädagogik, ja. Und das war in diesen Teams und zusammen mit diesen Kindern manchmal so eine aggressive und angespannte, unterschwellig sexualisierte Atmosphäre, die aber manchmal auch gar nicht besprechbar war, ja, wo man sich gefragt hat, rumort darunter. Und ich fand das in der Gegenübertragung dann manchmal, also schwer aushaltbar bis hin zu unheimlich und Gefühlen von Ekel, so was ja typisch ist bei dem Thema und auch von, ich muss mich danach dem entledigen. Also ich muss, also Selbstschutz, ja, weil das so intensiv, weil diese Erfahrungen so intensiv auf einen überspringen. Ich weiß gar nicht, habe ich den roten Faden der Frage verloren, Tina?
Weiß ich nicht.
Was ich
Nee, aber
gerade
ich glaube, also ich meine,
ja.
das sind ja das Beispiel, was du nennst, sind ja wirklich Personen, Jugendliche, die traumatisiert sind, die möglicherweise heftigste sexuelle Übergriffe erlebt haben, was ja wirklich auch furchtbar ist. Und da, also ich hoffe, dass in diesen Einrichtungen, die ständig Supervision haben, ich kenne das von der Täterarbeit, ja, da ist es ja ähnlich, die haben Supervision, um über diese Fälle und über das, wie es mir dann geht, auch zu sprechen. Das müsste eigentlich von der Organisation her eine Bedingung sein, weil anders kann man das, glaube ich, nicht schaffen, dort gut zu arbeiten. Dabei da ist das sehr, sehr wichtig, weil eben die Kinder etwas ausagieren, wo sie selbst einfach noch nicht in der Lage sind, das für sich zu regulieren. Ja, aber ich bin dann also eine hohe Herausforderung für die Professionellen und da hoffe ich, dass diese Einrichtungen das wirklich regelmäßig haben. Ich kenne es eben von der Täterarbeit, dass die dann, also eigentlich das ist ein Muss, ja, sozusagen.
Ja,
In der
weißt du, was ich
Psychiatrie ist es ja ähnlich. Da ist es ja auch
richtig.
häufig ein Muss, weil ja da auch oft durch die Erkrankungen der Patientinnen und Patienten oft ja auch so Übertragungen auf das Personal passiert, um dann wieder auch in die Distanz zu kommen oder irgendwie nochmal zu merken, ah ja, jetzt kann ich wieder anders auf diese Person zugehen oder so, ja.
Ja, auch in der
Das
Arbeit mit
hoffe ich
Menschen
sehr.
mit geistigen Behinderungen, da
Ja,
kommt es auch
genau.
immer wieder vor, ne?
Ja,
Genau.
genau.
Was ich mich da manchmal frage, ist, gerade in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, es lohnt manchmal, den Blick von Menschen reinzuholen, die mit sozialer Arbeit nichts zu tun haben. Und
Ja.
mal so ein, zwei Geschichten zu erzählen, die man so kennt.
Aha.
So, und die gucken einen dann manchmal mit Augen an und sagen, das machst du den ganzen Tag. So, weil vielen Fachkräften, glaube ich, nicht bewusst ist, mit wie viel negativer Energie sie eigentlich konfrontiert sind den ganzen Tag über. Weißt du, wie ich das meine? So,
Nee,
weil
nicht so richtig, ehrlich gesagt,
das
Henning.
lohnt. Also,
Was meinst du damit? Also, wie hilft mir dann der Blick von außen? Also, um zu verstehen, dass das Arbeitsfeld schwierig ist oder
dass Arbeitsbild
herausfordernd?
schwierig ist und dass diese Form von Gewalt, mit der ich jeden Tag zu tun habe, und Biografien, dass das nichts Alltägliches ist, zwangsläufig. Ja, also diese Klientenbiografien in der Supervision, die wir hören, in Fallbesprechungen. So, ja, und was für uns auch als Supervisor, ich frage mich manchmal, jetzt habe ich das wieder gehört und das wieder gehört. Und wenn ich das dann mal Leuten erzähle, die in der freien Wirtschaft arbeiten, mich mit großen Augen angucken und sagen, oh, so und ganz betrübt sind. So, und dann frage ich mich mal selbst, okay, wieso bin ich eigentlich gerade nicht mehr betrübt und nicht mehr schockiert und so weiter, ja? Also setzen bei mir selbst Normalisierungsprozesse ein.
Und in Bezug auf Sexualität sagst du, würde es dann helfen, die Fälle sozusagen mit Menschen zu besprechen, die nicht in dem Feld arbeiten oder mit dem Feld keine Berührung haben, weil die eine andere Reaktion möglicherweise haben auf die Handlungen oder die Situation? Oder wie würdest du
Ich kann mir
das?
vorstellen, dass sie noch mal klarer sagen,
Das geht nicht, oder
das geht
was?
nicht.
Ah ja.
Noch mal viel klarer und schneller vielleicht. Das muss man gucken, muss jeder selbst gucken, mit wem man das macht, ne?
Naja.
Aber ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die gewaltfrei aufgewachsen sind, bei Form von Gewalt, körperlicher Gewalt, sehr viel schneller sagen, dass es nicht in Ordnung ist, als Menschen, die das alltäglich erleben.
Ah
Hypothese,
ja.
Hypothese.
Okay, also du sagst, es gibt Menschen, da sind die Grenzen so ausgeweitet durch ihre Erfahrungen und dann sind, also dann ist die Linie, wo eine Grenzüberschreitung stattfindet, nicht so klar oder die ist nicht so, die ist nicht an einer Stelle, wo du sagen würdest, da gehört sie gesunderweise hin.
Ja, also ich habe mal vielleicht eine Analogie dazu. Also wenn ich Geschichten aus dem Schulunterricht von meiner Frau höre, zu störendem Verhalten von Jugendlichen, bin ich immer schnell dabei zu sagen, ich vergleiche das mit meiner Jugendhilfeerfahrung und wische das manchmal so weg, ne, und sage, okay, das kenn ich aber krasser. Und wenn ich dann aber nochmal rational drauf gucke und sage, was dort passiert ist, so, ne, komme ich auch zu dem Punkt, nee, das war nicht in Ordnung. Und auch da ist eine Grenzsetzung erforderlich. Nur weil ich schlimmere Sachen kenne, heißt es nicht, dass das weniger herausfordernd ist. Also das war mein Point.
Ja, ich glaube, der Punkt ist, dass da das Team gefragt ist, sehr gut für sich zu sorgen. Und dann auch den Mut zu haben, die Grenzlinien zu ziehen. Weil, also in dem Moment, wenn ich in dem Feld arbeite, wo wirklich hochtraumatisierte Jugendliche eben auch leben, dann weiß ich, dass die einfach manchmal auch über Grenzen gehen und das vielleicht selbst gar nicht merken, aber ich kann für das Regulat möglicherweise dann oder wir als Team da wirken. Und da glaube ich, ist das sehr, sehr wichtig, dass Sie da mutig sind. Und in der Schule ist ja genauso, dass eine Lehrkraft auch sagen kann, hier bist du zu weit gegangen, das geht nicht. Ja, also es braucht da vielleicht manchmal Mut und Zuspruch und zu sagen, das darfst du oder das dürft ihr. Und das ist auch wichtig. Und das heißt ja nicht, wenn ich eine Grenze setze, dass ich dann aus dem Kontakt mit dem Jugendlichen gehe, sondern ich setze eine Grenze. Also das ist, glaube ich, wichtig. Bei Lehrkräften fällt mir das auch auf, dass sie oft so betroffen dann sind, sondern ich muss trennen zwischen Person und Sache. Zu der Person will ich Kontakt halten, aber das, was du hier gemacht hast, das ist nicht in Ordnung. Und dann habe ich eine ganz andere Grundlage, also die Trennung von Person und Sache. Und wenn ich die Sache dann miteinander kläre, dann geht das auch, ja? Also ich glaube, das ist auch nochmal sehr wichtig zu sagen, ich gehe dann ja nicht aus dem Kontakt, wenn ich jetzt vielleicht da mutig mal sage, hör mal zu, das geht nicht, was du hier gemacht hast.
Na ja, ganz im
Gegenteil, man ist ja viel mehr in Beziehung eigentlich, Ja, wenn ja.
man diese Grenze zieht. Und ich finde den Vergleich auch schwierig zwischen Setting Schule und Setting Jugendhilfe, weil du
Ja, ist
ganz andere
schwierig. Voraussetzungen hast. Ja.
Also alleine schon die Menge der Personen, die beteiligt sind in demselben Raum und ne, der Auftrag ist ein anderer. Also das finde ich schwierig.
Ja.
Jetzt haben wir sehr viel, finde ich, Henning. Ich weiß nicht, ob du noch jetzt an der Stelle weitermachen willst, aber diese negativen Teile
Ja.
von und Grenzverletzungen und Grenzüberschreitungen gesprochen. Aber Christa, ganz am Anfang meine ich, und das habe ich mir hier notiert, hast du gesagt,
Sowas wie Erotik ist auch eine Lebenskraft. Also da ist auch
Ja.
Kraft drin und Entwicklung und Veränderung. Und das möchte ich nicht so gerne hinten rüberfallen lassen. Da würde
Ja.
ich gerne noch mal drauf zurückkommen, wenn das okay ist.
Ja, das, also der Begriff des Begehrens, was ja auch in der Sexualkultur eine Rolle spielt. Ich glaube, das ist damit so ein Stück gemeint, dass wir ja auch in Arbeitsprozessen auch was Erotisches oder was Begehrenswertes oder Lebendiges, vielleicht kann man Begehren mit Lebendigkeit verknüpfen, das ist vielleicht noch besser, zu sagen, ich bringe was Lebendiges mit und ich arbeite auch gerne in einem Team, wo ich diese Menschen total sympathisch finde. Und manchmal verliebe ich mich vielleicht auch noch in einen Kollegen oder ich bin dem so nah und merke, ich will mit dem so viel zusammenarbeiten. Natürlich will ich keine Liebesbeziehung. Da habe ich auch ein Beispiel ja auch beschrieben, wo eine Arbeitskollegin das ihr passiert ist und die da Sorge hatte, dass dann eben die anderen in dem Team, in dem Abteilungsteam dann plötzlich mit denen nicht mehr so gut zusammenarbeiten kann. Aber das ist ja ein Workflow. Also das ist ja dann, man wächst ja manchmal sozusagen über sich hinaus. Und merkt, es macht so viel Spaß. Wir können plötzlich über ganz viele Dinge sprechen. Wir kriegen sehr viel hin an Projekten. Wir sind innovativ. Und ich freue mich jeden Tag, wenn ich in dieses Team komme oder diesen Kollegen und diese Kollegin sehe. Und das heißt ja noch nicht, dass ich da eine Liebesbeziehung anfangen muss. Und es gibt ja auch, also es gibt relativ wenig Literatur dazu, aber es gibt eine Manage in der Managementliteratur gibt es ja, also gerade im Bereich der Wirtschaft, welche Auswirkungen das haben kann. Das kann natürlich auch ins Gegenteil, natürlich, wenn jemand dann das irgendwie ausnutzt, ne, wenn das zum Beispiel dann kann es sein, dass jemand dann eben nicht mehr zur Arbeit kommt oder sich dem entzieht, aber eigentlich im positiven Sinne hat das schon. Und da ist eben die Frage, wie eine Organisation damit umgeht, wenn diese Atmosphäre im Raum ist, von Lust an dem Arbeiten, ob das verhindert wird oder ob sagen, super, dass wir das hier auch ermöglichen. Und da glaube ich, da kommt es auch auf Führungskräfte drauf an, wie sie damit umgehen und sagen, ja, das ist gut, ja, das passiert.
Ich finde den Begriff gerade gut, dass du gesagt hast, Lust, weil da kann ich viel mehr mit anfangen als mit Begehren. Begehren, es geht mir für mich zu sehr in dieses, in diese Intimität der Sexualität. Aber Lust, also auch im psychoanalytischen Sinne, dieses etwas positiv besetzen
Ja, genau.
und das gut finden, also ein Lustgefühl entwickeln, was nicht unbedingt sexuell ist, aber was einen, weißt du, wie ich meine,
Ja, so ein Workflow, also richtig Lust
ja,
zu haben.
eine Freundin von mir sagt dann immer, ich stehe gerade voll im Saft. Also die voller Energie ist sie dann. Also sie hat dann richtig Lust, das zu machen. Sie ist voller Energie und hat ganz viel Kraft und will es angehen und so. Und das habe ich so gerade verstanden.
Ja, so ist es auch.
Ja.
Ja.
Also ich würde
Und
das
ich
auch
denke, das
sagen.
ist für, ja, das ist für Teams auch wirklich, und wenn dann vielleicht mehrere im Team, dann merken, wir arbeiten so toll, so gern. Die sind wirklich zu, die machen tolle Sachen dann, ja.
Das ist viel, also das ist sehr kreativitätsfreisetzend, sagst
Ja,
du.
genau, sehr viel Kreativität, Innovation. Ja, es ist wirklich ein, eigentlich hat es eine hohe Wirkmächtigkeit auch dann.
Auch dann macht ja Pädagogik erst Spaß. Also wenn
Richtig.
ich Freude habe am Reflektieren, Hypothesen entwickeln und das, was tun wir als nächstes, also wenn das schöpferisch wird. Und ich
Ja.
habe auch den Gedanken, dass ich habe, so in Seminaren und so, dass ich denke, dass ich manchmal denke, ich habe so richtig, wenn ich aus den Gruppen rausgehe, ich sage dann manchmal am nächsten Tag zu meiner Frau, oh, ich vermisse die Gruppe, so dass ich mich richtig über Zeiten in Gruppen verliebe. So,
Ich glaube, wenn es nicht,
weil das so matcht.
ja, ich glaube, wenn es nicht lustvoll wäre, dann würde man diesen anderen Teil, den wir ja jetzt eben auch besprochen haben, also was du auch nochmal gesagt hast, Henning, ne, das Anstrengende, die Aggression, und so, was du jetzt zuletzt auch nochmal auch so ausgeführt hast, ne, was einen herausfordert, die schwierigen Sachen, die da, mit denen man konfrontiert wird oder so, das könnte man dann vielleicht gar nicht aushalten. Also man müsste sich dann fragen, warum macht man das? Macht einem das dann vielleicht eine Form von Lustgefühl oder so? Aber es sind ja genau diese anderen Aspekte, dieses, es bewegt sich etwas, es ist ein kleiner Schritt möglich, den man vorher nicht für möglich gehalten hat, es ist eine Entwicklung sichtbar oder es ist eine andere Perspektive da. Also das ist ja das, was dann so ein Gefühl von Sinn auch
Ja, ja.
macht.
Ja, ich meine, es geht uns ja auch als Supervisorinnen und Supervisoren auch. Also ich habe ja auch Teams, wo ich total gerne hingehe. Und dann gibt es Teams, wo das möglicherweise nicht so ist. Also ich habe auch ein Team so in Erinnerung, Da habe ich gedacht, da habe ich mal eine Sternstunde der Supervision erlebt, weil wir irgendwie plötzlich so intensiv gearbeitet haben und die so offen waren, dass die dann auch gemerkt haben, auch selbst gesagt, das war jetzt richtig gut, was wir hier besprochen haben. Und ich bin auch irgendwie dann bisschen beseelt nach Hause gegangen und dachte, ja, sowas wäre eigentlich schön, wenn das öfters vorkommen
Ja.
könnte. Aber das kommt ja manchmal vor, auch zu gucken, also auch selbst für mich zu reflektieren, welche Teams finde ich, gehe ich wirklich auch gerne hin. Das haben wir ja auch in unserer Arbeit als Supervisorinnen und Supervisoren. Und so ist es in den Teams auch, wenn wir zu den Teams kommen, was für eine Atmosphäre herrscht da? Ja. Was nehmen wir da wahr?
Und ich finde das wichtig, also da noch mal ein bisschen langsamer zu werden. Wo gehe ich eigentlich gerne hin? Also mit einem Lustgefühl. Und
Genau.
wo nicht? Und was habe ich dann für ein Gefühl? Was ist das?
Ja.
Du
Also
meinst
das.
das Gefühl, wenn ich keine Lust habe, wenn ich keine Lust habe?
Also keine Lust haben. Ich habe auch manchmal mehr als nur keine Lust. Manchmal habe ich auch sowas von richtig genervt sein oder also manchmal gibt es auch eher destruktive Gefühle, die auftreten. Manchmal sind die dann total unbegründet, aber das kommt auch mal vor. Und sich dann zu fragen, warum habe ich denn das Gefühl jetzt eigentlich, finde ich total wichtig.
Ja.
Und da hätte ich aber trotzdem jetzt noch mal also anschließend eine Frage. Du hast ganz am Anfang gesprochen von Macht, Begehren oder zum Schluss haben wir jetzt gesagt, Begehren ist eigentlich Lebendigkeit und Gender. Ne? Das sind so die drei Kategorien, die du genannt hast. Und jetzt waren wir erst ganz viel bei Macht und Machtasymmetrien. Jetzt haben wir gerade über Begehren und über Lebendigkeit, Lust gesprochen. Und für mich ist aber die Verbindung zwischen Sexualkultur und Lust, Lebendigkeit, Begehren, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig klar.
Naja, wenn wir den weiten Sexualitätsbegriff nehmen, dann ist das etwas, was eigentlich auch in der Organisation innewohnend eigentlich ist. Ja, also ich komme ja als sexuelles Wesen in eine Organisation, aber die Organisation hat ja möglicherweise auch ein Leitbild, ein humanes Leitbild. Und die Themen Macht, Begehren und oder Lust und Gender sind ja immer da. Also da, also und dann ist und da spielen sich, glaube ich, viele unbewusste oder vielleicht auch verdeckte Dynamiken ja auch in Teams ab. Und dann zu sehen, dass das alles mit, ja, ich würde sagen, mit Lebendigkeit, mit Lust, ja, mit Sexualität im weitesten Sinne, wenn man das also sozusagen als soziales Feld sieht, spielt das alles damit rein.
Also auf welche Aufgaben in der Organisation habe ich keine Lust oder
Ja,
worauf
zum
habe ich
Beispiel.
Lust? Worum kämpfe
Ja.
ich? Um
Ja.
welche Position kämpfe ich und so weiter? Das würde dann da alles mit runterfallen im
Ja,
Grunde.
genau. Auch zum Beispiel, ob ich jetzt, das habe ich auch mal erlebt in einer Institution, da hat sich ein Paar gebildet, das war allerdings ein Krankenhaus, und haben die immer zusammengearbeitet und sagen, wird das befürwortet oder müssen wir die jetzt trennen? Das passiert ja. Müssen die auf andere Stationen? Also sowas. Wie reagiert die Führungskraft darauf? Wie reagiert das Team? Das sind alles Aspekte, das ist ja das volle Leben, das passiert. Aber die Frage ist, wie geht die Organisation, wie gehen die Führungskräfte damit um? Und wo wird auch rigoros möglicherweise gesagt, kommt ja nicht vor, das hat es hier nicht zu geben. Ja, so.
Oder es gibt dann vielleicht in Leitlinien auch Verbote, ne,
Zum
von
Beispiel.
Beziehungen. Also es ist ja in Amerika total verbreitet, als Schutzkonzept tatsächlich, ne, dass keine Beziehungen erlaubt sind unter Mitarbeitenden. Das ist ja nicht
Ja,
so
also
unüblich.
mein, was natürlich, was verboten sein muss, auch in Organisationen, ist, dass Mitarbeiter mit Klienten Beziehungen haben. Also ich denke, das ist etwas, was auf jeden Fall nicht geht. Ist ein No-Go, sage ich mal.
Ist auch zum Teil
Aber natürlich,
strafbar, ne?
ja, genau. Und auch wenn es passiert, dann ist die Führungsebene gefragt, ja, auf jeden Fall. Aber in dem Moment, das passiert ja. Das ist, wenn das zugelassen wird, ist das was sehr Lebendiges, ja, und auch Positives. Aber viele Menschen haben davor Angst.
Also wenn ich das empirisch weiß, passiert das Verlieben und Beziehung eingehen auf der Arbeit sogar mehrheitlich. Also
Ja,
vielleicht.
genau. Viele lernen sich ja durch Arbeitsbeziehungen kennen, werden Paare und leben dann zusammen, kriegen vielleicht auch Kinder und gründen eine Familie. Also das ist ja ein Feld, wo sich Menschen verlieben und entlieben. Also je nachdem, ja, beides, ja.
Ich bin gerade, als du das so erzählt hast, und ich versuche das in meinem Kopf zusammenzubringen, ne? Also diese ganzen Aspekte und dieses Feld, von dem du sprichst, auch nochmal innerlich so ein bisschen zu beleuchten und mit Inhalt zu füllen und nicht nur mit Worten. Und da bin ich assoziativ angelangt an den, ja, wahrscheinlich, weil es weil ich da gerade nun mal beschäftigt bin an dem Feld der Wissenschaft, der Universitäten, an Machtmissbrauchsgeschichten, die da passieren. Und wenn wir dann von Begehren sprechen, dann ist es in der Wissenschaft ja eher so, dass man einen Titel begehrt, zum Beispiel den Doktortitel. Und dann bist du ja in Abhängigkeitsverhältnissen und in sehr starken Machtverhältnissen, ne? Also die sind wirklich ausgeprägt. Da geht es ja wirklich um was. Und du bist auch in sehr vielen, sehr kurzen Beschäftigungsverhältnissen, weil das Wissenschaftszeitvertraggesetz ist einfach so strukturiert. Das verschärft ja nun mal diese Abhängigkeitsverhältnisse. Das heißt, sie sind manchmal nur ein halbes Jahr, diese Verträge. Und dann bist du darauf angewiesen, dass die Person, die dir vorgesetzt ist, in der Regel sind das dann Doktormütter und Väter, dir wohlgesonnen ist. So. Und wenn wir dann von Begehren sprechen, und dann begehrst du vielleicht diesen Titel und einen Weg in dem akademischen Feld, einen Berufsweg im akademischen Feld. Und es kann dann aber sein, dass die dir vorgesetzte Person etwas anderes begehrt. Ja, nämlich dich oder, ne, oder deine Arbeitsleistung, die sie dann über Gebühr abruft. So. Und das jetzt versuche ich zu verknüpfen mit der Idee von Gender, über die wir noch nicht gesprochen haben, weil du sagst, das Thema ist da auch drin. Und frage mich, wie sind in diesen Konstellationen, wo solche starken Machtabhängigkeitsverhältnisse bestehen, wo Begehren nicht nur Begehren ist, sondern ja auch eine Existenzsicherheit bieten kann langfristig, nämlich zum Beispiel, ne, einen Abschluss, der dann die Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt eröffnet. Und dann kommt noch die Kategorie Gender dazu. So, jetzt haben wir Männer, Frauen, non-binär. Also das ist so das, was jetzt mir gerade durch den Kopf gegangen ist, um euch daran teilhaben zu lassen und versuche, das zusammenzubringen. Also
ja.
Frauen wäre jetzt meine Hypothese. Frauen sind da stärker von sexuellen Ausbeutungssituationen betroffen als Männer.
Also mir fällt ein, ich habe viele Jahre Doktoranden in der Supervision begleitet. Und da war das alles Thema, was du gerade angesprochen hast. Ja. Wie kann ich mich abgrenzen gegenüber, ich finde auch schon Doktorvater, Doktormutter, schwieriger Begriff. Müssen wir jetzt nicht unbedingt drüber reden, das könnte mal aufhören, finde ich. Und welche Abhängigkeiten das sind. Und interessant war, in diesen Runden waren meistens nur Doktorandinnen, kaum Männer. Und ja, ich hatte das Gefühl, brauchen die das nicht? Und da haben wir wirklich über diese Themen gesprochen. Wie kann ich mich abgrenzen? Aber ich will mich ja auch nicht verderben mit meinem Doktorvater, wo ich ja immer da sein muss. Und das haben wir da intensiv bearbeitet. Und sie sind dann, also wir haben dann eben geguckt, was jeweils, weil die ja auch sehr unterschiedlich sind von ihren, die Typen von Vätern und Müttern, von Doktorvätern und Müttern, haben die dann versucht, so Wege zu finden. Und da spielt das auf jeden Fall eine Rolle. Also das ist auch ein heftiges Machtgefälle. Und diese Abhängigkeit ist hier eigentlich das Problem.
Genau.
Die sind wirklich, ich finde, das ist ein Abhängigkeitsverhältnis, wo aber auf der anderen Seite eher die Professorinnen und Professoren, die das betreuen, eine Bewusstheit dafür kriegen müssten, dass sie da auch anders mit umgehen. Und das wird ja manche Hochschulen, ich habe auch in einem Hochschulbereich auch da auch Supervisionen gemacht mit Professorinnen, aber das ist noch nicht richtig angekommen, glaube ich, diese Bewusstheit dafür, da anders umzugehen. Ja. Und ich finde es ein schwieriges Feld. Ich glaube, damals hat es genutzt, dass wir uns immer wieder getroffen haben, um über diese Themen zu sprechen. Und weil sie auch als Frauen, es waren ja sehr attraktive Frauen auch, und da zu gucken, welchen Weg kann ich gehen und was traue ich mich auch. Und das probiere ich aus. Ja.
Also wenn du jetzt sagst, es braucht das Bewusstsein bei den ProfessorInnen, ja, klar, das braucht es auf jeden Fall. Und gleichzeitig denke ich, das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht. Es muss hier eine Form von struktureller Begrenzung geben. Das kann nicht sein, dass man sozusagen an deren Reflexionsfähigkeit und an deren Gewilltheit von Selbstbegrenzung belässt. Weil das ist ja gerade das System. Das ist ja gerade der Stand. Ja, und ich glaube, die meisten würden von sich auch nicht behaupten, dass sie da irgendwie übergriffig sind. Aber ich kenne ja sehr viele DoktorandInnen oder Menschen, die auch mittlerweile dann fertig sind, und auch Männer übrigens, die davon sprechen, dass das Begehren und nicht das Sexuelle im Sinne von, ich möchte mit der Person intim werden, sondern eher das Begehren auf Arbeitsleistungen, die über das Maß hinausgeht, zum Beispiel.
Ja.
Dass das wirklich zu, also im Rahmen dieser Abhängigkeitsverhältnisse zu desaströsen Lebenssituationen von Menschen führt.
Ja, Ja, das ist eigentlich ein, es ist eigentlich ein Missbrauch. Es ist ein
Ja.
Missbrauch auf dem Kontext von Wissen. Ja,
Ja.
also das Interessante ist ja, gerade im Hochschulkontext, Wissen wird ja gesellschaftlich so anerkannt. Ja, das ist das eine. Boah, die sind intelligent und die machen jetzt eine Promotion und das ist doch toll. Das ist die eine Seite. Aber die andere ist eben diese, ich finde das eine Ausbeutung. Ich muss mich wirklich an ein Coaching erinnern aus der Hochschule. Es war ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, hat auch promoviert. Und sein Doktorvater der hat erwartet, dass er auch noch sonntags nachts noch eine Mail beantwortet. Was der gemacht hat, das fand ich irgendwie dann, ich war selbst überrascht, der hat richtig einen Cut gemacht und hat diese Hochschule verlassen. Die waren alle ziemlich geschockt, weil das war ein sehr kluger Typ, ja. Aber der sagt, das mache ich nicht mehr mit. Der hat richtig einen Schnitt gemacht.
Naja, aber er hat dann nicht bekommen, was er wollte. Der hat
Nein,
dann
er hat es
seinen
nicht
Titel nicht
bekommen.
bekommen. So, und das meine
Nein,
ich. Es geht
ja,
dann
hat er
nur
nicht.
über, ich ziehe mich raus. Ich
Ja,
schütze mich
genau.
selbst und ich gehe
Ja.
raus. So.
Ja.
Dann bleibt das System ja erhalten.
Ja. Ja, das stimmt. Aber da ist die Organisation gefragt. Das sind also die, ich glaube, die Strukturen in der Hochschule, die müssten da verändert werden. Und das muss von innen heraus, von der Organisation herkommen. Da habe ich im Moment wenig Hoffnung, dass da irgendwas passiert. Also das
Ja.
ist so fest installiert, als wenn das zur DNA gehört in dieser Organisation. Und ich finde das auch hochproblematisch. Und habe da manche Doktorandinnen da auch erlebt, die gesagt haben, ich bin jetzt froh, dass ich durch bin. Dann waren sie weg. Ja, also
Ja,
so.
genau. Also, und ich finde, das stimmt, was du sagst. Es ist ein Teil auch in der Organisation und es ist auch in der Pflicht der Organisation und Verantwortung der Organisation. Es ist aber auch gesetzlich unterstützt durch das Wissenschaftszeitvertraggesetz, durch die
Ja.
kurzen Befristungszeiträume.
Ja, das kommt noch
Die
dazu.
Grundlage der macht
Ja,
eine der Punkte
genau.
macht das hier
Ja,
mit.
ja. Aber historisch gewachsen sind das alles kleine Königreiche, ne? Die
ja genau.
Professoren.
Ja.
Ja.
Ja, ich meine, das ist ja auch so eine, ich dachte, wie wird man denn Professor? In der Regel ist es ja so, dass man ja Professor wird, indem man viel veröffentlicht und wenn man dann da eben einen guten Vortrag hält. Das ist ja auch etwas, was, also das ist ja die Sozialisation. Ich hatte eine Professorin in einem Coaching, die sagte, jetzt bin ich so froh und ich freue mich, dass ich den Lehrstuhl habe. Jetzt will ich endlich forschen, aber ich komme gar nicht dazu, weil ich muss jetzt mich erstmal um andere Sachen kümmern. Sie hat ein Team, sie ist plötzlich Führungskraft. Keine Ahnung, wie sie das macht. Die bringen hohe fachwissenschaftliche Kompetenzen mit. Aber jetzt damit umzugehen, dass ich ein Team habe, dass ich Projekte habe, die muss ich führen, da gibt es Konflikte. Da war die völlig unsicher und hat das dann genutzt im Coaching, ja. Also das war, und das ist ja interessant, dass so wird man erstmal, kriegt man die Stelle, dann ist man angelangt, aber man merkt, jetzt kann ich so gar nicht weitermachen. Jetzt muss ich erstmal Dinge lernen, wirklich lernen, die ich bisher nicht umgesetzt oder kenne. Ja. Also denn auch das ist ja interessant. Und wenn ich dann da bin, sind es die Königreiche oder Königinreiche, je nachdem, ja.
Ja, genau. Ja.
Naja, und das Thema Gender dachte ich noch mal, ihr habt ja vorhin am Anfang mit der Jugendhilfe, die, also ich glaube, eine von euch beiden hat das ja gesagt. Ich glaube, was sich jetzt bei den Jugendlichen verändert, ist, dass sie viel offener über ihre sexuellen Identitäten sprechen. Das zeigt sich in Schule, das zeigt sich also in der Jugendhilfe auf jeden Fall. Und dass sie da gehört werden wollen und dass sie, manche experimentieren damit rum. Und das ist wichtig. Und da glaube ich, dass sozusagen die Generation wie wir haben das ja nicht gelernt, darüber zu sprechen, dass da wirklich das auch ein Generationsthema möglicherweise ist, dass dann die Zugänge möglicherweise dann dadurch auch erschwert werden. Und ich glaube, weil das in manchen Kontexten auch sehr emotionalisiert diskutiert wird. Dass manche sagen, ich kann das nicht mehr hören mit dem Gender oder habe ich mich jetzt richtig ausgedrückt? Und das spielt natürlich auch eine Rolle, dass möglicherweise gerade Menschen, die eine Transgeschichte hinter sich haben, die sehr viel Leid erfahren haben. Also bei der Homosexualität haben wir ja Jahre gebraucht, bis wir da jetzt sozusagen vielleicht anders mit umgehen können. Aber in dem Fall gibt es so viel Unsicherheiten beim Gegenüber, die das nicht erleben, dass die vielleicht auch falsch reagieren. Und in der Jugendhilfe merkt man das ja, wenn ein bisschen Transjugendlicher da sozusagen aufgenommen werden muss. Oder die heiße Diskussion in der Schule, machen wir Unisex-Toiletten? Das ist im Moment auch eine Diskussion. Da gehen die Wogen hoch und ich glaube, dass da viel Emotionalität im Spiel ist und auch viel Unwissenheit und es wäre da gut, Dialoge hinzukriegen zwischen der jungen Generation und wir, wo wir vielleicht auch Fragen haben. Ich habe ja zum Beispiel gar nichts dagegen, dass sie das alles leben, aber ich finde, aber zu sagen, so wie ihr mit uns manchmal redet, dass wir jetzt nicht mehr diesen Begriff sagen dürfen, finden wir nicht richtig. Trotzdem akzeptieren wir euch, ja, so wie ihr seid. Und das, glaube ich, ist richtig schwierig im Moment.
Das finde ich auch. Und es sind ja zum Teil politische Konflikte in der Supervision, in Teams.
Richtig.
Zwischen konservativen, progressionen,
ja.
progressiven Positionen, die ich
ja.
auch
ja.
vermehrt wahrnehme. Da kommt ja das Gesellschaftliche sozusagen in die Supervision. Und was ich bei dem Thema noch ganz wichtig finde, Tina, du hast das ganz am Anfang einmal gesagt, ist, dass sich Professionelle über ihre Deutungsmacht bewusst werden, das, was ja Zuschreibungen sind. Unterschied, ob ich die Haltung habe, Homosexualität und Transsexualität ist voll in Ordnung oder ich habe das nicht. Kommuniziere Jugendlichen das. Das hat ja massive Auswirkungen auf die Selbstkonzepte und auf die dann Fremdzuschreibungen, die zu Selbstzuschreibungen führen. Das finde ich noch einen total wichtigen Reflexionsaspekt auch. Ich würde gerne noch mit euch über eine Sache sprechen, die noch auf meiner Liste ist, die ich noch interessant finde. Wir haben jetzt ja viel über Sexualität gesprochen und wie wir damit als SupervisorInnen konfrontiert werden. Ich habe mich noch gefragt, wie sieht es denn mit dem Thema Liebesübertragung in der Supervision aus? Also möglicherweise von SupervisantInnen auf uns oder wie geht es uns eigentlich damit, weil wir sind ja auch sexuelle Wesen, wenn wir in ein Team kommen und denken, die Person finde ich aber attraktiv. Oder ich finde es toll, was die sagt. Ich finde die total sympathisch und das löst in mir Begehren, wohin auch immer aus.
Hast du das schon erlebt, Henning?
Das habe ich schon erlebt, ja.
Ja?
Ja.
Ah,
ja.
Ich nicht, bis jetzt nicht.
Ja, also ich habe das schon erlebt, dass ich denke, ach Mensch, tolle Person, wenn wir nicht jetzt in der Supervision wären und ich nicht glücklich verheiratet wäre, wäre das ein Mensch, den ich gerne näher kennenlernen würde.
Also ich, das ist eine spannende Frage. Ich gehe gerade so, ich bin ja schon ein bisschen älter und habe ja nun viele Jahre Supervision durchgeführt. Also ich kenne das auch, aber ich, bei mir ist es so, ich finde auch, es gibt manchmal wirklich gerade sehr attraktive SupervisorInnen, auch Supervisanten oder SupervisantInnen. Aber da bemerke ich so, ich mache von vornherein für mich nur so eine Distanz. Also das, so was ich, das lasse ich nicht zu. Mir geht es auch gut, ich bin auch glücklich verheiratet, habe zwei tolle Kinder und so, das ist alles wunderbar. Auch Enkelkinder, also das ist alles toll. Aber ich arbeite dann gerne mit denen. Ich freue mich dann immer, wenn ich die sehe und wir können weiterarbeiten. Also ich überlege gerade, umgekehrt, dass sozusagen Supervisanten mich attraktiv finden, ich glaube, da mache ich auch eine Grenze, obwohl ich muss an einen Fall denken, an eine Person denken, die immer wieder so wie die Wortwahl, die sie benutzt hat, dass dann sozusagen gemerkt, ja, die findet mich sehr sympathisch, fand auch toll. Aber ich habe es dann stehen lassen. Ich bin da überhaupt nicht drauf eingegangen. Also ich bin da sehr vorsichtig, muss ich sagen.
Das finde ich nochmal, also ich bin ja jetzt als Cis-Mann, finde ich aus Gender-Aspekten schon wichtig, als Mann auch darauf zu achten, ne? Wenn ich zum Beispiel in ein weibliches Team komme. Das also finde ich schon unter den Aspekten, was bedeutet das? Hat das was zu bedeuten? Hat das nichts zu bedeuten? Wieso ist das bei mir? Wieso ist das nicht? Also ich würde das wie jede andere Form von Gegenübertragung oder Inhalte von Gegenübertragung, also führe ich mir das reflexiv zu. Um die Grenzen einzuhalten. Ja?
Ich glaube, ich bin sehr streng mit mir in meiner professionellen Rolle. Deswegen ist diese Frage, also für mich ist klar, wenn ich als Supervisorin irgendwo bin, dann ist das die Rolle. Und da trete ich nicht raus. Und ich habe gerade gedacht, das ist schon krass, ist, was ich da vielleicht auch alles ausblende, um das zu halten. Ne? Dass mir da das nicht passiert ist bislang, keine Ahnung. Andererseits, also es ist ja nicht nur die Attraktivität des Anscheins, also des Aussehens oder so, sondern Menschen
Genau.
werden ja auch attraktiv und das bei Frauen und bei Männern, wenn ich die Persönlichkeit, die hervortritt, wenn ich die schätze und die mag. Also das spielt für mich eine total große Rolle zum Beispiel. Und dann können die noch so hübsch sein, wenn die sich hässlich äußern, dann ist das für mich bedeutungslos, wie die aussehen. So, das ist so der eine Teil. Und der andere ist, ich glaube, mit Begehren im Sinne von Attraktivität und also gegenseitig oder in eine Richtung nur, habe ich tatsächlich eigentlich keine Erfahrung bislang in Supervision gemacht, aber wohl mit Idealisierungen. Also, dass ich so etwas empfinde, dass Menschen mich idealisieren oder dass ich aber auch andererseits vielleicht einzelne Personen aus einem Team oder das ganze Team idealisiere, weil die mir so gut gefallen. Das erlebe ich schon.
Also du sprichst mir jetzt quasi aus dem Herzen. So ähnlich erlebe ich das auch, dass manchmal Menschen dadurch, dass ich mit denen arbeite, dass wir immer attraktiver werden durch das, was wir arbeiten, was sie sagen. Das kenne ich auch. Also, und ja, und irgendwie. Was ich auch merke manchmal, wenn ein Team mich gut findet, mit der Idealisierung. Und ich bin dann manchmal erschrocken, ja wirklich erschrocken, wie die Sätze, die ich dann möglicherweise sage, oder auch eine Intervention oder irgendwas, wo ich dann immer was sage, was das für sie eine Wichtigkeit hat. Und da denke ich mal, hups, das habe ich jetzt eigentlich gemacht. Ja, da bin ich selbst manchmal auch erschrocken und denke, oh, ich muss manchmal dann doch. Auch, ich meine, ich passe auf, aber ich muss dann doch immer gucken, wie sage ich das und in welchem Kontext. Also das habe ich auch schon mal erlebt, dass die dann plötzlich so, ach, das hat unsere Supervisorin gesagt.
Genau,
Ja.
und dann sind wir wieder bei Macht, ne? Und bei
Ja.
Machtasymmetrien.
Ja.
Dann merkst du
Ja.
plötzlich, wie viel Macht du hast, aufgrund
Ja.
dessen, dass dort so eine Form von Idealisierung
Ja,
vielleicht
genau.
stattfindet, ja.
Ja.
Das sind ja positive Übertragungen, die dann dadurch ausgelöst werden, möglicherweise. Also eine Idealisierung ist ja eine positiv besetzte Übertragung, die ja total verführerisch ist auch. So.
Ja.
Und wir haben ja, das finde ich nochmal wichtig, dass ich habe das letztens kürzlich auch in einem Team gedacht, dass ich dachte, krass, das wissen die noch, das habe ich gesagt und das habe ich so gesagt. Und mir dann erstmal selbst, okay, ich muss wirklich gucken, also mir muss klar sein, dass ich scheinbar als Supervisor, also da bei dem, was ich sage, unglaublich symbolisches Kapital habe. So.
Ja. Also das ist also das Thema, was wir gerade haben, das ist irgendwie auch innerhalb der DGSV oder überhaupt der Szene völlig tabuisiert, obwohl das eigentlich gut wäre, darüber mal miteinander ins Gespräch zu kommen.
Also
Ja,
Idealisierungen oder was meinst du?
überhaupt das Thema so Attraktivität, Supervisanten oder umgekehrt, das passiert ja mit Sicherheit da auch. Nicht nur, also ist ja auch ein Arbeitskontext, so wie wir in Organisationen gehen, in Teams, wo wir das auch wahrnehmen, ja, ist das ja hier auch.
Ja, und es gibt ja die zahlreichen Geschichten aus der Therapie, wo Patientenverhältnisse ausgenutzt werden, genau aufgrund dessen.
Es gab auch
Ja.
in der Supervision ein prominentes,
Ja.
was im Journal auch thematisiert wurde, was zum Ausschluss eines Supervisors aus der DGSV geführt hat.
Aha, bin ich
Ja.
gekommen. Ja. Okay.
Das fand ich sehr
Ja.
konsequent, muss ich
Ja,
sagen. Und
ist auch gut so,
ja,
ja.
da war ich stolz auf meinen Verband.
Ja, stimmt. Ja.
Mit diesem Stolz auf die DGSV würde ich vorschlagen, dass wir langsam zum Ende kommen. Christa, vielleicht noch mal eine letzte Frage an dich. Wenn du das kurz zusammenfassen würdest, in Bezug auf das Thema Sexualkultur, Sexualpädagogik, Umgang mit Sexualität, sexuellen Übergriffen, was sind die wichtigsten Punkte, die SupervisorInnen können müssen?
Naja, die wichtigsten Punkte ist, glaube ich, dass Supervisorinnen auch sprach- und sprechfähig sind, bezogen auf das Thema Sexualität. Dass sie auch vielleicht sich Wissen aneignen, nicht nur zu Übergriffen und sexuelle Gewalt, sondern auch zu den positiven Seiten von Sexualität. Das halte ich für wichtig. Und ich glaube, es ist gut, die Gefühlsarbeit in dem Kontext zu machen. Das halte ich, das habe ich jetzt immer wieder erlebt und erfahren, weil ich im Moment sehr viel mit übergriffigen Situationen konfrontiert war und wo ich mit Teams wirklich diese Gefühlsarbeit gemacht habe, die sie erstmal ein Stück beruhigt und weiter, sie ein Stück weiterkommen konnten. Ja, es ist noch nicht alles dann vielleicht durch, aber es war ein erster Schritt. Und das halte ich für ziemlich wichtig, diesen Raum auch zu geben für diese Reflexionen, die mir emotional und von meiner Haltung her einfach jetzt wichtig sind, die zu formulieren, weil ich das gerade jetzt erlebt habe. Ja, so. Glaube ich,
Tina?
das ist etwas und das Lebendigsein weiter. Ja.
Schön. Tina, wie ist bei dir? Was würdest du sagen?
Oh, fällt mir jetzt gerade total schwer, unsere wirklich sehr lebendige und vielfältige Diskussion irgendwie jetzt so auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, was ich jetzt auf jeden Fall nochmal so für mich resümierend mitnehme, ist diesen anderen Teil von Sexualität, über den wir jetzt auch zum Ende hin auch gesprochen haben. Also dieses positiv Besetzte, dieses Erotik als Lebenskraft, ja, dieses positiv Besetzte, Lustvolle, das auch noch mal mehr zu suchen und wahrzunehmen und ernst zu nehmen, weil dich doch vor allem in der Supervision, in der Kinder- und Jugendhilfe eher mit dem anderen Teil konfrontiert bin und das doch sehr einseitig dann wird. Also wir haben ja auch dem Teil sehr, sehr viel mehr Raum gegeben in unserem Gespräch, was wichtig ist. Ich fand es auch wichtig, darüber zu sprechen. Und gleichzeitig ist mir bei mir selber aufgefallen, dass ich den anderen Teil vielleicht auch ein Stück weit dadurch vernachlässige. Also ich weiß, ich habe den, sonst wäre dieser Podcast auch nicht entstanden. Aber das auch so zu betrachten, also dieses Begehren als Teil von Sexualkultur nicht nur zu beschreiben, auch zu fühlen. Ja.
Ja, ich habe gerade noch mal, mir ist gerade noch mal eingefallen, wie gehe ich eigentlich in der Fallarbeit mit dem Thema Sexualität um und frage ich explizit das Thema an? Da würde ich gerne noch mal genauer hingucken. Da habe ich gerade viele Gedanken zu. Okay, ja, dann kommen wir zum Ende. Christa, Tina, vielen Dank für das Gespräch. Wir danken allen Zuhörenden und freuen uns über fleißiges und kritisches Feedback zu dieser Folge auf unseren gängigen Kanälen und sagen Tschüss und bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.